Der Politikgeflüster Podcast.
Die Schulen sollen deshalb ins digitale Zeitalter katapultiert werden, mitsamt den Lehrern und der ganzen Infrastruktur. Aber wie soll das aussehen? Schüler, die ständig auf Monitore schauen? Sogar im Sportunterricht? Oder sollen jetzt alle programmieren lernen?
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Die Schüler suchen sich morgens das Fach aus, das sie heute lernen wollen. Alle machen etwas anderes. An der Primus-Schule in Minden ist das normal. Und jeder lernt in seinem Fach, in seinem eigenen Tempo und auf seinem Niveau. Sogar in ein und demselben Fach arbeiten die Kinder an unterschiedlichen Aufgaben. Die Lehrerin soll also all diese Schüler individuell fördern und fordern. Und das ohne Noten. Wie geht das?
In unseren Schulen geht es um die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Aber wie lernen unsere Kinder? Werden sie fit gemacht für die Herausforderungen der Zukunft? Viele bezweifeln das.
Wenn du eben im Gleichschritt alle das Gleiche tun müssen und dafür Ziffernoten bekommen, dann wirst du funktionalisiert.
Das verwundert mich immer, dass Kinder doch so resistent sind, dass sie trotz aller Reformbemühungen meistens immer noch ganz okay sind, wenn sie aus der Schule kommen.
Der Satz, dass sie ganz okay sind, wenn sie aus der Schule kommen, der hat mich an diesem Clip besonders, nicht schockiert, aber besonders interessiert vielleicht und ist der perfekte Opener zu dem, was heute vor uns steht. Dann herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unserer kleinen Sommerreihe, bei dem wir uns ja Themen anschauen wollten, die Deutschland bewegen, abseits der aktuellen Politik. Und wenn ihr heute hier angekommen seid, dann ist die erste schlechte Nachricht, es ist die letzte Woche der Sommerferien in Brandenburg. Und die gute Nachricht, oder vielleicht auch schlechte Nachricht, weiß ich gar nicht so genau, es ist die letzte Folge dieser Sommerreihe. Ihr habt quasi zwei Folgen von uns schon erfolgreich absolviert zur Digitalisierung und sozialen Ungleichheit und seid heute bei der Folge angekommen, ja, die uns am meisten persönlich betrifft, denn wir sind, waren und werden hoffentlich auch immer eine Art Schulpodcast sein aus der Schule. Und deshalb ist dieses Thema für uns irgendwo auch naheliegend. Und auch im letzten Jahr haben wir im Rahmen unserer Sommerreihe, meine Güte, Corona und ja schon auf die Folgen der Corona-Pandemie geschaut. Und heute versuchen wir, das Thema Bildung etwas globaler zu betrachten. Nicht nur Corona, sondern den globalen großen Blick. Tja, und da haben wir heute nur 60 Minuten Zeit. Deshalb versuche ich mich kurz zu fassen. Das ist mir schon mal sehr gut gelungen am Anfang. Und wie immer natürlich so, dass wir quasi die einladen, die quasi heute unsere Gesprächspartner sind, unsere FlüsterInnen. Wir sind heute bisher eine bisschen kleinere Runde. Vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu. Ich begrüße aber erstmal die, die da sind. Und wie immer bei der Sommerreihe ist die Eröffnungsfrage, wenn ich an denke, dann denke ich an. Und heute beim Thema Bildung ist also die Frage, wenn ich an Bildung in Deutschland denke, dann denke ich an. Und das erste Wort hat JS.
Ich habe völlig vergessen, mir jetzt eine Antwort zu überlegen, weil ich gerade vergessen habe, dass ich etwas sagen muss. Es fängt schon mal sehr gut an heute. Wenn ich an Bildung denke, dann denke ich vor allem an Druck, an viel Stress, vor allem in den ersten Jahren, der im Endeffekt umsonst ist, und aber auch an schöne Momente und an viel Persönlichkeitsentwicklung auch bei mir.
So, genau. Ich habe mir auch nicht wirklich was überlegt, aber ich teile auf jeden Fall die Gedanken von JS und ich denke auch ganz viel immer an den Vergleich zwischen dem hessischen Schulsystem und dem brandenburgischen Schulsystem, weil ich dort Freunde habe und immer wieder feststelle, dass dort extrem viele Unterschiede gegeben sind.
Gut, das waren die ersten beiden. Jetzt kommt quasi der Spiritus Rector, derjenige, der am meisten weg ist vom Thema Schule, zumindest vom Alter. Inhaltlich glaube ich es nicht, denn im Herzen ist er jung geblieben wie A, A, E und Je. Hans ist wieder heute bei uns. Hallo Hans.
Hallo Pierre.
Hans, was denkst du denn, wenn du ans Thema Bildung denkst, jetzt als renommierter Journalist aus Berlin?
An zwei Sachen. Einmal an die eigene Schulzeit. Das war die Kreidezeit mit Frontalunterricht. Und zum Zweiten an dieses Bonmot, Bildung ist das, was man noch weiß, wenn das auswendig Gelernte vergessen ist. Das ist ein Bonmot, aber irgendwo ist dann doch auch was dran. Und was mich dann beschäftigt hat, ich hatte ja auch mein Lehramtsstudium absolviert und mich dann auch danach gelegentlich in Schulen rumgetrieben, ist, wie organisiert man diesen Bildungsprozess, dass er eben nicht nach dem Modell Nürnberger Trichter funktioniert, sondern dass tatsächlich sinnvolles Wissen und Fähigkeiten, wie man weiteres Wissen erwirbt und anwendet, wie organisiert man diesen Prozess? Das ist so eine permanente Baustelle.
Ich vermute darauf oder darüber werden wir heute auch noch sprechen. Und gut, dass wir gleich zwei Gäste heute gewonnen haben, bei diesem Thema bei uns zu sein. Warum zwei? Das hat so ein bisschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu tun, glaube ich, die sie qua ihres Forschungsschwerpunkts quasi haben, obwohl sie beide an der gleichen Universität lernen. Das ist heute die Verbindung, wenn man so will. Ich begrüße mal zuerst die Frau bei uns im Runde. Bei uns ist heute Frau Professorin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lazarides, war das richtig? Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie, was machen Sie und was ist dieser Schwerpunkt, den ich gerade angekündigt habe?
Ja, ich bin Rebecca Lazarides, Professorin für Schulpädagogik. Passt also ganz hervorragend zum heutigen Thema an der Universität Potsdam. In meiner Forschung und auch Lehre beschäftige ich mich mit der Frage nach motivierendem Unterricht, also Unterricht, der Lernenden Spaß macht, bei dem sie gerne lernen, bei dem sie nicht aus Pflicht lernen oder aus Druck, wie wir es eben gehört haben, oder wie ein Nürnberger Trichter befüllt werden, sondern wie können wir Unterricht gestalten, das ist so die Kernfrage meiner Forschung, der vermittelt, dass Lernende selbst initiiert lernen, aus eigenem Antrieb heraus und am besten lebenslang. Und das ist mein großes Thema und deswegen freue ich mich auch sehr, heute hier eingeladen zu sein. Und ich weiß nicht, soll ich das gleich beantworten?
Gerne, ich wollte gerade noch sagen,
Genau. Also wenn ich an Bildung denke, denke ich vor allem an die vielen Lehrkräfte, mit denen ich zusammenarbeite in der schulischen Praxis, die engagiert sind, die ehrgeizig sind, die großen Spaß an ihrem Beruf haben, die Lehramtsstudierenden, die ich begleite in ihrer Ausbildung und die vielen Lehrkräfte an den Brandenburger Schulen, mit denen ich in meinem Schulnetzwerk motivierendes Unterrichten zusammenarbeite. Und das schon seit 2016, da bin ich an der Universität Potsdam gelandet. Und das macht großen Spaß. Die sind sehr engagiert und sehr nett und haben große Freude an ihrem Beruf.
Gut, herzlichen Dank. Und der zweite Gast bei uns in der Runde ist jemand, ich glaube, er weiß es nicht, aber unsere Wege haben sich mal gekreuzt, denn ich saß mal in einer seiner Vorlesungen. Bei uns heute zu Gast ist Herr Lauterbach. Hallo, Herr Lauterbach.
Hallo.
Auch Sie, sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was ist Ihr Schwerpunkt?
Ich bin von Hause aus Soziologe und beforsche den Lebenslauf und habe mich in den letzten 20 Jahren stark damit beschäftigt, wie sich das Bildungssystem auf den weiteren Lebenslauf auswirkt und wie man da über lange Zeit zu sozialen Ungleichheiten kommt oder aufsteigen kann oder absteigen kann. Also der Kern ist das Bildungssystem in seinen Strukturen und in seine Wirkung auf spätere Zeiten nach der Schule. Und um auf Ihre Frage einzugehen, ich möchte mal nicht so gerne den Kanon einstoßen, das Bildungssystem ist so schrecklich. Ich möchte mal zwei gegenteilige Positionen einnehmen. Ich bin froh, dass wir in Deutschland sind, aus dem einen Grund, dass wir von Seiten der Eltern in den letzten 20 Jahren immer stärker die Forderung haben, unterschiedliche Schulprofile auszubilden. Denn Schulprofile sind eine wunderbare Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen von Kindern. Und wir haben in Berlin beispielsweise, können Jugendliche das Abitur machen an einer Schule, wo man Artistik lernt. Die sitzt im Wedding und es gibt nicht viele Kinder, die das wollen in Deutschland, das ist mir ganz klar. Aber wir haben die Möglichkeit, mein Kind, ihr Kind auf diese Schule zu schicken, wo es eine Bildung bekommt, schulische, klassisch, Mathe, Physik, die klassischen Domänen und dazu ganz viel Artistik lernen kann. Das ist eine Errungenschaft der Differenzierung des Bildungssystems. Und ich möchte ein zweites positives Signal geben. Der Nürnberger Trichter ist theoretisch gesehen eine Antwort auf den Funktionalismus in den 50er, 60er Jahren gewesen, wo wir gesagt haben, was für eine Funktion hat die Schule? Wir befüllen die Kinder mit Wissen. Und wie wir längst wissen, wenn man heute Jugendliche befragt und sie vergleicht mit Jugendlichen in den 80ern oder in den 60er Jahren, dann sagen alle Kinder, sie fühlen sich viel mehr geachtet, sie fühlen sich respektiert. Der Nürnberger Trichter, das sinnlose Befüllen, ohne auf die Fähigkeiten, auf die Psyche des Kindes, des Jugendlichen einzugehen, Ich würde jetzt mal sagen, Herr Karbisch, das ist doch eigentlich vorbei, oder? In dem Sinne würde ich zwei positive Seiten mal einbringen wollen.
Wenn Sie mir den Ball schon so zuspielen, Herr Lotterbach, dann reagiere ich drauf. Sie haben völlig recht, das ist vorbei. Das ist, glaube ich, auch durch die Lehrerbildung, die entsprechend angepasst worden ist, vorbei. Ob das dann zwangsläufig immer zu den Ergebnissen führt, die man sich da erhofft, auch kombiniert mit so einer ausgeprägten Kompetenzorientierung und dem Gefühl, man kann alles messen und wir wollen alles messen und wenn wir alles messen, wird alles besser, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dann sind wir vielleicht schon wunderbar im Segment, Herr Lotterbach, man merkt, Sie sind Experte, haben gleich die Überleitung schon gebaut für mich, wenn man so möchte, in der eigentlichen wichtigen Teil der Diskussion. Wir wollen natürlich heute über die Probleme, aber auch die guten Seiten vielleicht, des Systems Bildung in Deutschland sprechen, und da das ja ganz viele verschiedene Facetten hat, würde ich am Beginn vielleicht einfach mal in diese Diskussion oder den Gedankenaustausch einsteigen mit einer sehr offenen Frage, so ein bisschen an dem orientiert, was ihr gerade schon draus gemacht habt, nämlich eigentlich der Frage, was ist aus eurem Blickwinkel jedenfalls so das größte Problem oder die größten Probleme am System Schule jetzt erstmal, wenn wir es ganz generell auf Schule beziehen und vielleicht noch nicht so weit öffnen. Also was quasi würdet ihr sagen, sind die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die das System hat? Ich würde vielleicht den Ball erstmal unseren beiden Experten zuspielen und dann können die beiden quasi FüsterInnen ergänzen und Hans ist dann unser Joker, wie immer im Runde. Vielleicht Frau Lazaridis, was würden Sie sagen? Was sind die größten Probleme, die Sie erstmal benennen würden, aktuell im deutschen Bildungssystem?
Ja, also ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene, die man jetzt anführen könnte. Ich würde mal so drei Punkte machen wollen. Also eins ist das, was auch Wolfgang Lauterbach beforscht. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, ist die soziale Ungleichheit, die durch Schule nicht aufgelöst wird. Wir haben das kürzlich wieder Ende Juni im Nationalen Bildungsbericht gehört, der also wieder aufgezeigt hat, dass soziale Ungleichheit durch Schule nicht aufgelöst wird, in manchen Analysen zufolge noch befördert wird, vor allem an den Übergängen im Bildungssystem und das schon seit Jahrzehnten. Also das ist tatsächlich ein persistierender Befund, der immer wieder aufgezeigt wird. Das finde ich sehr schade und ich denke, da müsste Schule mehr tun. Es wird schon viel getan in der Bildungspolitik, Stichwort Corona-Aufholprogramm oder Ganztagsförderungsgesetz, da passiert viel, aber es ist trotzdem immer einfach ein Problem, was uns hier in Deutschland begleitet. Ich denke, das ist was mich an Schule stark stört. Wenn wir über die Ausstattung denken, ich hatte es gerade eben schon gesagt, ich arbeite mit vielen engagierten Lehrkräften zusammen, die Spaß haben an ihrem Beruf. Und wenn ich dann Lehramtsstudierende in die Schulen schicke, dann die sind genauso engagiert und haben Lust, was Neues auszuprobieren, innovatives, digitalisiertes Unterrichten. Und die wollen eben nicht, dass jeder vor einem Laptop sitzt, sondern die wollen das didaktisch sinnvoll nutzen und kommen dann aber in meine Lehre zurück und sagen, sie konnten es nicht machen, es gab keinen WLAN, sie hatten keinen WLAN-Zugang, sie waren in einem Raum, in dem sie ihren Hotspot hätten nutzen müssen, sie waren aber in Brandenburg und hatten keinen Empfang. Und dann sehe ich eben, woran das scheitert. Dieses Wollen der Digitalisierung, das ist oft an der Realität in Schulen leider scheitert. Da sind wir aber ja auch auf einem guten Weg. Und dann denke ich, eine große Baustelle ist immer noch die datenbasierte Schulentwicklung. Also wir haben tolle Daten, wir haben ein sehr gutes System, Schulen zu evaluieren. Wir wissen viel über die Leistungen Lernender und das aber auch zu nutzen, um dann Schulen in schwierigen Lagen gut agieren zu lassen. Also dass Lehrkräfte das auch für ihre Unterrichtsentwicklung nutzen, das, denke ich, ist auch eine Herausforderung, vor der das Schulsystem steht.
Herr Lauterbach, Sie können gerne gleich reagieren, wenn Sie wollen.
Ja, ich möchte mich, also Rebecca Lazaridis und ich, wir sind hier aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und ich finde das extrem, ich höre ihr gerne zu und weil ich da eine Menge lerne, ich gehe mal auf eine ganz andere Dimension ein und sage, ein großes Problem ist tatsächlich die Ungleichheit, aber sie wird nicht verschwinden und sie wird noch lange nicht verschwinden. Und zwar das Wort soziale Ungleichheit ist an dieser Stelle etwas zu ungenau. Wir können sagen, Schule ist relativ gerecht gestaltet von Seiten der Prüfungen, von Seiten der Abfolgen, der Domänen und der unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Aber in Deutschland macht man eines, was man woanders zum Teil weglässt. Wir gehen davon aus, dass Schule bis zu Ende der Sekundarstufe 1 funktioniert und die Sekundarstufe 2, also das, was wir im internationalen Bereich Upper Secondary Education nennen, das splitten wir auf in eine Gruppe, die auf dem Gymnasium ist und eine Gruppe, die eigentlich in das Berufssystem übergehen soll. Und nach der 10. Klasse gehen eben ganz viele rüber in den Skill, also in die Fähigkeit, also in die Berufsausbildung, die da nahtlos anschließt. Und für viele Eltern die wir, die jetzt wahrscheinlich gar nicht hier so in den Schulen sind, in den Gymnasien, mit vielen, also viele Eltern aus bildungsferneren Familien, für die ist es eine tatsächliche reale Option, dass die Kinder einen mittleren Schulabschluss machen und dann in eine Berufsausbildung gehen und gar nicht auf die Idee kommen zu studieren. Das wird sich jetzt vielleicht sogar noch verschärfen, aus zwei Perspektiven heraus. Das eine ist, dass berufliche Ausbildungsqualifikationen maßgeblich nachgefragt werden. Und das zweite ist, dass wir bei dem Befund, der jetzt auch im Bildungsbericht veröffentlicht worden ist, wir haben eine Stagnation bei den Abiturquoten und die soziale Herkunft bestimmt immer noch die Abschlüsse. Da muss man nur gucken, ist es die soziale Herkunft derjenigen Kinder, die zum Teil noch mit geflüchtet sind im Jahre 2015, 2016. Und die Zusammensetzung der Elternschaft muss man hier ganz stark mit berücksichtigen. Für manche Eltern kann es ein Aufstieg sein, dass die Kinder eine Berufsausbildung machen. Für uns erscheint das als soziale Ungleichheit. Das muss es aber für manche Eltern überhaupt nicht sein. So, und diese Verbindung muss man, glaube ich, immer mitdenken. Die starke Orientierung am Berufsschulsystem, was meinetwegen Kanada beispielsweise, die USA lange nicht hat. Da gehen alle Kinder bis zum Ende in eine Schule. Und dann wird in den letzten 2 Jahren zwar der Klassenverband etwas aufgelöst, aber nur durch Schwerpunktsetzungen. Aber sie gehen durch. Und das ist ein anderes System. Und deswegen denke ich, Eltern bestimmen immer noch nach wie vor ganz stark die Berufsqualifikation, die schulische Qualifikation ihrer Kinder. Und darauf muss man sehr stark achten, wie die Zusammensetzung der Elternschaft ist, die ihre Kinder in die Schule schicken und dann zu einem Ausbildungsabschluss führen.
Vielleicht würde ich da gerne noch mal kurz einhaken, weil Wolf, also was Wolfgang Lauterbach sagte, da stimme ich absolut zu. Eine Frage ist natürlich, ob neben den Eltern auch die Schule schon was dagegen tun kann und sollte. Und was ja Studien zeigen, und das ist ganz interessant, ist, dass SchülerInnen aus sozial- oder bildungsfernen Familien, sozial schwächer gestellten Familien häufig bessere Leistungen erbringen müssen, um Übergangsempfehlungen zu bekommen, die Kinder aus Familien, die sozial besser gestellt sind, viel einfacher bekommen. Also die Gymnasialempfehlung, die hängt immer noch nicht an der Leistung, sondern die ist oft sozial bedingt. Und das ist ein Problem, da liegt es wirklich die Kopplung bei den Lehrkräften und da kann Schule durchaus auch in der Ausbildung, an der wir ja beteiligt sind als Lehrerbildner, was tun. Also wir können dafür sensibilisieren in Vorlesungen, wir können Lehramtsstudierende darauf hinweisen, dass ihre eigenen Stereotypen oder manchmal, ich habe das auch schon selbst mitbekommen bei Lehrkräften, die dann sagen, ich kann die Person nicht aufs Gymnasium schicken, die hat ja gar keine Eltern, die die unterstützt. Woher soll die Unterstützung kommen? In 2 Jahren ist die wieder da, hier bei uns an der ISS oder an der Oberschule. Also schicke ich die gar nicht erst dahin. Das ist viel zu großer Druck. Und solange sowas auch ein bisschen in den Köpfen mitschwingt, ist es schwierig, ne? Weil da haben wir eben dann diese leistungsentkoppelten Übergangsentscheidungen, die dafür unter anderem, nicht nur, ne, aber unter anderem dafür sorgen, dass solche sozialen Ungleichheiten an Übergängen entstehen.
Lass aber auch mal, Sie noch mal reagieren.
Ist ja vielleicht schon eine Antwort auf Ihre nächste Frage, was kann man dagegen tun? Ne? Das wäre ja Ihre nächste Frage gewesen, da sind wir schon mittendrin, was kann man dagegen tun? Und ich denke, da können wir in der Lehrkräftebildung halt viel tun, indem wir für solche Zusammenhänge sensibilisieren und auch zeigen, da gibt es empirische Studien, die sowas verdeutlichen. Das ist nicht irgendwas, was einfach so passiert. Da sind Lehrkräfte durchaus auch beteiligt.
Aber auch hier ich breche hier eine kleine Lanze für die Schule, ja. Ich gebe dir völlig recht, Rebecca, an dieser Stelle. Nur es sind nicht alle Lehrkräfte in diesem Falle, die missliche Übergangsempfehlungen aussprechen. Also die Eltern, die dann ihre Kinder auf der Realschule haben im 6., 7. Schuljahr, also wenn ich jetzt nicht über Berlin und Brandenburg spreche, da tun die Eltern alles dafür, dass die Kinder noch aufs Gymnasium kommen. Und ich möchte keine Lehrerin oder keinen Lehrer, die tun alle ihr Bestes. Man muss sie dafür sensibilisieren, ich gebe dir völlig recht. Und diese Übergangsempfehlungen, die da fälschlicherweise ausgesprochen werden, das ist aber nicht bei 50% der Schüler der Fall, der Schülerinnen. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Und ansonsten gebe ich dir recht, man muss darauf sehr achten, dass man diese Kontexteinbindungen der Kinder über die soziale Herkunft, über das Elternhaus, dass man das an dieser Stelle aus der Leistungsbewertung rauslässt. Gebe ich dir absolut recht.
gibt natürlich noch andere Faktoren, ne, die auch eine Rolle spielen. Das sind nicht nur die Lehrkräfte. Das wollte ich damit auch gar nicht so implizieren. Ich denke, wichtige Dinge, die man dagegen tun kann, sind auch auf einem guten Weg. Zum Beispiel Ganztagsschulangebote, die ja jetzt ausgebaut werden und die ja jetzt ab 2026 dann für alle Lernenden ab der ersten Klasse möglich sind. Oder dass man Lernende besser wahrnimmt und differenziert. Wir hatten am Anfang im Intro gehört, Individualisierung als Stichwort. Das ist natürlich schwer. Da verstehe ich auch die Lehrkräfte, die sagen, ich habe hier 25 Lernende, von denen haben irgendwie 5 einen Förderbedarf und ich bin alleine in so einer Klasse. Wie soll ich das machen? Da helfen uns digitale Tools, wenn es die denn gibt an Schulen und wenn die auch genutzt werden können. Da hilft uns auch Kenntnis um, wie kann ich denn differenzierte Lernmaterialien zur Verfügung stellen. Es gibt das Twitter-Lehrerzimmer, da tauschen sich Lehrkräfte über solche Fragen aus. Es gibt mittlerweile viele Open Educational Resources, also offene Möglichkeiten, Lernmaterialien zu nutzen für Lehrkräfte. Also man kann da viel tun, wenn man das weiß. Und ich glaube, auch soziale Kompetenzen spielen da eine wichtige Rolle, die vermittelt werden können in der Schule und sollten, um eben diese Kluft, diese Bildungsungleichheiten in Schulen zu lösen. Also ich denke, da gibt es gute Lösungsansätze und auch das wieder hier in der Lehrkräftebildung sollte vermittelt werden. Und das ist auch ein bisschen unsere Verantwortung, das dann zu tun.
Kann ich reden? Ja, Sie nicken. Okay, super. Also ich stimme Ihnen da erstmal vollkommen zu. Was mir immer noch so ein bisschen auffällt und was ich finde, was auch definitiv ein Problem ist für die Bildungsungleichheit, ist, dass ja der Grundstein für die Schulbildung nicht erst in der ersten Klasse gelegt wird, sondern halt oft schon in der Kindheit, in den ersten Jahren des Lebens. Wenn man eben aus einem gebildeten Elternhaus kommt, dann hat man einen viel größeren Wortschatz, man wächst mit ganz anderen Erziehungsmethoden auf. Im Regelfall, man wird ganz anders vielleicht auch gefördert. Da frage ich mich immer, wie Schule das noch auffangen kann überhaupt, wenn man eben schon die ersten Jahre seines Lebens eben in einem besseren, in Anführungsstrichen, Elternhaus aufgewachsen ist oder nicht besser, sondern wo man besser gefördert wird. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, das ich noch sehe. Hi, Ian.
Okay, gut. Ich würde den Ball dann gleich mal zur LZ weiterspielen. Ich will nur noch eine Sache kurz ergänzen. Also Frau Lazarides hat schon ganz viele Lösungsmöglichkeiten besprochen oder angedeutet, über die wir richtig noch sprechen wollen, zumindest einen Auszug daraus. Ich will nur mal zurückspiegeln, dass vieles von dem, was Sie da gesagt haben, aber auch in der Theorie sehr nett klingt. In der Praxis auch ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Weil selbst wenn Sie über digitale Tools sprechen, und hier spricht jemand, der sehr viel digital versucht, zumindest einen Ansatz hat, es zu machen, selbst da gibt es Grenzen. Und wenn die Grenzen nur im Humankapital bestehen, in dem, was derjenige gerade leisten kann, der da ist, will ich nur mal sagen, also es ist auch sehr viel, ich lese immer sehr viel Theorie. Das, was Sie gerade gesagt haben, könnte man in einem guten Lehrbuch immer so nachlesen. Ich frage mich halt immer, wie ist dann die Kopplung an die Praxis, ist es da so umsetzbar? Aber das lasse ich erstmal kurz offen. Ich würde den Ball erstmal kurz zur LZ spielen und dann werde ich mal die beiden noch begrüßen, die neu dazugekommen sind. Wir haben ein paar Nachzügler. Da gucken wir mal, ob wir Richtung Lösungsmöglichkeiten kommen. LZ, was würdest du sagen, als jemand, der gerade das Abitur ja abgelegt hat? Was ist das, was dich am Thema Schule am meisten gestört hat?
Also generell kann ich da erstmal zustimmen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Und die haben eigentlich auch fast alles schon erfasst. Ich wollte das auch mit der Kindheit ansprechen, was jetzt gerade angesprochen hat. Ich finde auch die Denkstrukturen der Eltern sind da ziemlich wichtig, weil dadurch werden die Kinder ja in den ersten Jahren vor allem beeinflusst. Und das sieht man auch im Bereich Sprache ganz deutlich, ob Eltern überhaupt auch anerkennen, dass die Kinder Hilfe brauchen oder nicht Hilfe brauchen. Also ich habe zum Beispiel in der logopädischen Praxis ein Praktikum gemacht und da war es dann auch so, dass die Eltern teilweise, sie haben ihr Kind zwar zum Logopäden gebracht, aber haben nicht anerkannt, dass ihr Kind das Beste für ihr Kind wäre, wenn sie zum Beispiel eine Sprachschule beziehungsweise einen Sprachkindergarten besuchen würden. Und da wird ja auch der Grundstein schon für später gelegt. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass klar, das deutsche Schulsystem ist ein föderalistisches System und ich kenne mich immer noch nicht aus, aber manchmal stört mich das schon ganz schön, weil wenn ich gucke, wie das in anderen Ländern handhabt wird oder dass das brandenburgische Abitur anscheinend nicht so wertvoll ist wie das bayerische. Das weiß ich nicht, davon halte ich nicht viel.
JS, willst du erstmal, bevor ich dann zu AHA komme?
Wir wissen alle, dass bayerische Abitur ist so viel mehr wert. Also ein 1-0 in Brandenburg ist 4 in Bayern, wissen wir alle. Es wurde jetzt fast schon immer, wollen wir schon über Lösungsmöglichkeiten reden oder sind wir noch nach wie vor bei dem Problem?
Wir haben eh schon beantwortet, geh gerne über.
Wir haben die jegliche Struktur jetzt schon verloren.
Danke.
Das ist pädagogisch sehr, sehr wertvoll heute wieder. Es wurde zwar schon angesprochen, aber ich glaube, ein Riesenfaktor, um diese Bildungsungleichheit ein bisschen, also das würde die Bildungsungleichheit nicht lösen, aber um das ein bisschen aufzudockern, wäre einfach eine spätere Übergangsentscheidung. Das wurde jetzt immer schon so gesagt, aber man muss es ja einfach mal klar benennen. Wenn man sich die Bildungsungleichheit anguckt, ist das, glaube ich, ein Faktor, der in anderen Ländern besser gemacht wird. Es sollte sich die Zukunft eines Kindes nicht in der 6. Klasse entscheiden. Das ist einfach nicht notwendig, manchmal sogar schon in der 5. Manche haben ja schon von der 4. zur 5. den Übergang. Das ist meiner Meinung nach viel zu früh. Und da wäre auf jeden Fall ein Ansatz, was sehr einfach zu lösen eigentlich.
JS, ist es denn realistisch? Guck, also einfach mal doofe Frage, weil nur in Brandenburg die einzelnen Bundesländer sind, die das in der 6. Klasse machen. Der Rest Deutschland macht es ab der 4. Klasse. Du weißt ziemlich genau, dass es diese Versuche in Hamburg gab, die an den bürgerlichen Eliten gescheitert sind. Doch, das weißt du ziemlich genau. Dementsprechend ist ja die Frage, ist es überhaupt umsetzbar?
Ah, stimmt, PB-Unterricht, ja doch. Ja, haben wir behandelt, da gab es so einen Text drüber. Das stimmt tatsächlich, ja. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber allein, dass sie gerade gesagt haben, dass es an den Eliten gescheitert ist, sagt doch schon alles. Also ich finde, das wäre eine super sinnvolle Entscheidung und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der 6. oder 7. Klasse noch nicht so entwickelt war, dass ich hätte entscheiden dürfen und trotzdem hat es sich entschieden und das ist einfach ein bisschen früh, glaube ich, im Leben, weil man hat so viel Zeit. Ich bin 18, ich habe mein Abitur schon, kann jetzt anfangen zu studieren, man hat wirklich so viel Zeit, man muss die Kinder nicht so durch die Schule durchdreschen mit G8 und was auch immer, es muss einfach nicht sein und auch eben diese spätere Entscheidung könnte, glaube ich, für viele Kinder sehr hilfreich sein.
Gut, dann würde ich den Ball mal zu AHA spielen. Die kamen ja als Nachtzüglerin erst zu uns. Heute fehlen mir schon die Worte. AHA, schön, dass du da bist. Vielleicht an dich gleich die Eröffnungsfrage, die wir heute quasi hatten, war ja, was du denkst, wenn du das an das Thema Bildung quasi denkst. Das würde ich als erstes nehmen. Und dann als zweites, wir sind ja schon jetzt langsam so Richtung, bewegen uns Richtung Lösungsvarianten. Welche Varianten würdest du denn sehen, um mit diesen Bildungsungleichheiten in Deutschland vor allen Dingen umzugehen, die wir am Anfang thematisiert hatten?
Wenn ich an Bildung denke, dann denke ich an zwei verschiedene Dinge. Einmal ein bisschen persönlicher an den wunderbaren Podcast, den wir in der 9. Klasse bei Ihnen im Unterricht drehen durften. Den habe ich mir neulich erst wieder angeschaut zum Thema Bildungsungleichheit. Das war interessant. Und zum anderen an viele Hürden, die einem Großteil der Bevölkerung in den Weg gelegt werden, vor allem Migrantinnen und Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, vielleicht auch von zu Hause nicht die Unterstützung erhalten, um mit dem deutschen Bildungssystem klarzukommen. Denn es ist oft in sehr vielen Schranken gehalten. Das wäre so das Erste, woran ich denke.
Gut, und dann würde ich vielleicht, bevor wir endgültig in die Frage kommen, wie nun lösen, ein paar Sachen hatte ja Frau Lazarese schon angesprochen, nochmal ganz kurz Hans dazu nehmen, als jenjenigen, der den Außenblick am weitesten von uns allen hat. Hans, was würdest du sagen, was ist das Problem oder die größten Probleme, die wir im System Schule in Deutschland haben? Ein paar wurden ja schon benannt.
Ja, ich möchte anknüpfen an dem, was Frau Lazarides und auch Herr Lauterbach festgestellt haben, welche Bedeutung die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern hat. Das soziologische Fachwort dafür ist Klassismus. Das sind einfach Strukturbedingungen, die eine große Rolle spielen. Schule ist ein Stück weit ja auch, wie soll ich das sagen, eine Art Reparatur- und Kompensationsbetrieb für Mängel und Schwächen, die auf anderen Ebenen der persönlichen Sozialisation und der gesellschaftlichen Struktur einfach da sind. Deswegen hat für meine Begriffe Schule eine wirklich ganz wichtige Funktion, die Gleichheit, die Herr Lauterbach ja eigentlich benannt hat, realiter herzustellen. Wenn ich jetzt Schule vergleichen würde mit einer, sagen wir mal, mit einem Stadion, wo eine 400 Meter Laufbahn ist für Wettbewerbe, dann kann ich sagen, für jeden, der da läuft, ist die Strecke gleich lang. Nur wenn der eine Startblöcke hat und hochwertige Katapultlaufschuhe und der andere tritt da barfuß an und ohne Startblöcke, dann ist die Strecke zwar gleich lang, aber die Bedingungen sind nicht gleich, unter denen sie diesen Wettbewerb bestreiten können. Und ich finde, Schule muss, und zwar auch in Verbindung mit anderen, ihr habt das ja schon genannt, die vorschulische Bildung, Kita zum Beispiel, muss stärker so strukturiert sein, dass sie kompensatorisch andere Mängel, die Lernen und Wissenserwerb behindern, ein Stück weit ausgleichen. Und das ist eine gigantische Aufgabe. Und da ist dann mein letzter Punkt. Pia, du hast das ja schon gesagt, da sitzt man dann da und dann sind auf einmal die, dann funktioniert die technische Ausstattung nicht und so weiter. Also die materiellen und personellen Ausstattungen für einen Lehr- und Lernbetrieb, der diese der Wissensvermittlung und sozialen Ausgleich herstellen kann, das sind andere als die, die wir jetzt noch haben. Sowohl sächlich, technisch als auch personell. Man kann nicht, ich weiß nicht, wie die Relation bei euch im Einzelunterricht da ist. Meine Lernerfahrungen oder Lehrerfahrungen in verschiedenen Bereichen sind im Grunde, dass ich als einzelne lehrende Person mit Gruppen, die größer sind als 10 Menschen, da wird es dann schon schwierig. Und dann braucht man eben, wenn man Kurse von 20 oder so hat, entweder man ist ein Genie oder es sind dann eben doch noch andere dabei. Oder die Struktur des Lernens ist so, dass die Lernenden selbst auch Teile von Vermittlungs- und Hilfsfunktionen mit übernehmen können. Das sind so ein paar Fragmente, wo ich sage, das gehört alles zu dieser Baustelle Schule mit dazu.
Also was ich auf jeden Fall aus meiner persönlichen Erfahrung noch berichten kann, ist das, was Hans auch gerade schon gesagt hat, dass kleinere Klassen auf jeden Fall wesentlich sinnvoller wären. Und das ist natürlich mit LehrerInnenmangel immer schwierig umzusetzen. Aber in meiner damaligen Grundschulklasse, ich war auf einer Waldorfschule, waren wir, glaube ich, 20. Und es war die größte Klasse an der Schule damals. Heute ist das, glaube ich, auch anders. Aber das war super. Man wurde viel individueller gefördert. Der Lehrer, den wir damals hatten, es war ein wirklich unfassbar toller Lehrer. Ich glaube, kein Lehrer hat mich jemals so geprägt wie er wieder, außer vielleicht sie, Herr Kabisch, aber das ist was anderes. Und man konnte viel, viel individueller gefördert werden. Und in diesen 6 Jahren wurde, glaube ich, ein Grundstein gelegt, den ich so auf einer staatlichen Schule in einer wesentlich größeren Klasse nicht gehabt hätte. Und deshalb ist, glaube ich, für jedes Kind von Vorteil, wenn es in einer kleineren Klasse unterrichtet werden kann. Aber mir ist auch sehr klar, dass ich das aus einer sehr privilegierten Position gerade heraus sage, weil meine Eltern konnten es sich leisten, auf eine Privatschule mich zu schicken. Und das ist nun mal leider nicht für alle möglich.
Aha, willst du erstmal? Wer ist die Nächste?
Ja, ich habe eine Frage. Also kann Herr Lauterbach ruhig vorher reagieren?
Okay, dann Herr Lauterbach, Sie erstmal. Ich habe Sie gemutet. Moment. Sie müssten sich kurz entmuten. Nur weil es bei Ihnen eine kleine Rückkopplung gab. Sorry.
Ich glaube, das, was ich jetzt sage, hat was mit meiner Professur einfach zu tun. Also wenn ich uns jetzt mal hier sehe, die wir hier diskutieren, hier sitzt die Bildungselite. Ja, hier sitzen alle Abiturientinnen und Personen, die das gemacht haben, studiert haben, Professorinnen, die noch weiter qualifiziert haben. Und ich möchte wieder das Positive hervorheben. Studien zeigen vor allen Dingen auch in Amerika, wo es zum Beispiel diese 3 Monate Sommerferien gibt, dass gerade in den Sommerferien, wo es keine Schule gibt, die Schere noch weiter auseinandergeht. Das heißt, Schule hat eine verdammt wichtige Funktion und ich bin, je älter ich werde, desto mehr möchte ich das Positive hervorheben. Wenn es Schule nicht gäbe, wäre die Ungleichheit noch viel größer. Und das müssen wir wirklich im Kopf haben, weil nicht alle sind so privilegiert, ein Abitur zu machen. Nicht alle haben die sozialen Ressourcen über das Elternhaus, nicht alle werden gefördert. Und wir müssen, ich glaube, wir alle hier haben die Angst, und die ist berechtigt, dass Kinder aus sozial schwächeren Gruppen kommend, dass sie einfach wegkippen. Und Schule muss hier stärker quasi die sozialen, kulturellen Kompetenzen, die Kompetenzen des Kindes, die Leistungskompetenzen fördern. Und das kann man gut machen, wenn man die Eltern in ihrer Entscheidungsfunktion und ihren Einmischen in das schulische Geschehen ein Stück weiter herausnimmt. Also wenn man beispielsweise diagnostisch arbeitet, alle halbe Jahr einen Test macht und dann sofort sieht, wenn Kinder, ob in der Primarstufe schon später noch mehr, wenn Kinder drohen wegzukippen von der Leistung, dass sie dann Förderung bekommen, dann würde man die Schere vermutlich doch deutlich stärker schließen, als dies jetzt der Fall ist. Also die Eltern müssten rausgedrängt werden und beispielsweise als die erste grüne Regierung in Baden-Württemberg rankam, da hat man den Eltern ein Mitspracherecht bei der Übergangsempfehlung eingeräumt. Und in dem Moment wird die soziale Kluft größer, weil Eltern viel stärker interagieren, immer natürlich unter dem Bewusstsein, ich will das Beste für mein Kind, ich will das Beste für mein Kind, auch zum Teil über die Köpfe hinweg der Kinder. Und das sollte, glaube ich, nicht geschehen. Also das heißt, Schule an sich ist ein, wenn ich es mal umdrehe, also ich provoziere jetzt, welche Eltern wollen Gleichheit? Niemand. Einfach niemand, weil sie das Beste für die Kinder wollen. Also werden sie jeden Startvorteil nutzen. Gleichheit wird geschaffen, no child left behind, indem ein Bildungssystem, ein Schulsystem gegen sozusagen für Kinder argumentiert, sich einsetzt, ihnen kulturelles Kapital, ihnen kognitive Fähigkeiten zu, sie fördert und die Eltern zurückdrängt quasi, wenn sie aus sozial schwachen Verhältnissen kommen oder wenn sie aus starken Verhältnissen kommen, den Eltern klar machen, dass das Kind vielleicht doch nicht so kognitiv fähig ist an dieser Stelle. Aber da leistet Schule wirklich große Arbeit. So, jetzt habe ich mich vorgedrängt. Danke, dass Sie mich vorgelassen haben. Entschuldigung.
Bevor AHA gleich kann, ich will mal ganz kurz, wenn AHA es erlaubt, kurz mal eine Sache einschieben. Die Gedanken finde ich ja sehr interessant und den kann man auch nicht wegwischen. Sie müssten dafür natürlich das Grundgesetz ändern, ne? Weil Sorgfaltspflicht liegt bei den Eltern. Und das ist, glauben Sie mir, im schulischen Kontext, wo alles juristisch genau durchdacht wird und immer die Rechtsabteilung dahinter steckt, schon sehr, sehr wichtig. Ja, AHA hält gerade öffentliches Recht hoch als Buch, wunderbar. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, Sie haben so über Diagnostik gesprochen. Ist ja auch eine Sache, die in den letzten Jahren durch Output-Orientierung im Schulsystem immer stärker kommt und wie viel Vergleichsarbeiten und was machen wir alles. Ich stelle mir halt nur die Frage, ob das mit Diagnostik immer alles so zu erreichen ist, was Sie sich erhoffen. Weil natürlich kann ich Vergleichsarbeiten en masse schreiben und kann versuchen, irgendwie Sachen greifbar zu machen. Das mag in bestimmten Fächern auch gut funktionieren, wo das irgendwie messbar ist. Ich behaupte, es ist nicht überall messbar. Und dann kommt vielleicht der Faktor dazu, und das würde Ihre These stützen, dass wahrscheinlich diejenigen, die die Lernenden begleiten, und das sind die Lehrerinnen und Lehrer, wahrscheinlich diejenigen sein würden, die noch stärker diagnostisch tätig werden müssten und noch stärker das erkennen müssten, was Sie gerade sagen. Ich will nur sagen, ob es über Tests funktioniert, da bin ich ein bisschen skeptisch, auch wenn man die Qualität der Tests im Land Brandenburg sich anguckt, die dann da erstellt werden. Aber das ist eine andere Geschichte, ohne jetzt hier eine Kritik am Dienst hervornehmen zu können.
Zwei ganz kurze Bemerkungen, ja, ich ganz kurz. Das eine ist, Sie haben völlig recht mit der rechtlichen Regelung. Das ist auch ein wunderbares Beispiel gewesen. Ich füge noch was Soziologisches hinzu. Die Pfadabhängigkeit, wie unser Bildungssystem entstanden ist, die hat in Hamburg gerade dazu geführt, dass eben die Sekundarstufe nicht weiter beschnitten worden ist. Ne? Dass sie so geblieben ist, wie die Pfadabhängigkeit. Ich denke immer in diesen Dimensionen. Sie haben es vorhin gesagt, die Bildungseliten haben das verhindert sozusagen. Das war auch tatsächlich so. Das heißt, aber eine Kleinigkeit gibt es trotzdem. Wir haben ein zweigliedriges Schulsystem mittlerweile und nicht mehr ein fünfgliedriges. Das ist ein kleiner Vorteil. So, und das, was wahrscheinlich auch die Gleichheit ein bisschen stärker fördert. Zur Diagnostik muss ich an meine Kollegin abgeben, die kennt sich da viel besser aus als ich. Ich kenne mich da nicht aus.
Gut. Tatsächlich wollte ich auch ganz kurz was zu diesem Thema Diagnostik sagen, weil die Frage, ob die Tests gut sind, also ich kenne das ISQ sehr gut, das Institut für Schulqualität der Länder Berlin-Brandenburg, und dort werden diese Tests ja erstellt, die sind auch verantwortlich für die Output-Orientierung. Ich bin da im wissenschaftlichen Beirat und finde eigentlich, die leisten wirklich sehr gute Arbeit, die erstellen ja diese Tests schon seit langen Jahren und das ist tatsächlich was etabliert ist, was gut validiert ist und was auch läuft. Was die auch machen, ist Personen in Schulen schicken, um mit Lehrkräften zu üben, wie man diese Tests liest und wie man die nutzt. Und mein Plädoyer oder mein Wunsch wäre eher, dass man mehr auf diese Nutzungsseite auch guckt. Also wie Sie sagen, Herr Kabisch, dass es eben nicht nur Datengenerierung ist, immer mehr Daten, sondern dass wir eben auch schauen, wie können wir das gut nutzen, wie können wir Schulen fit machen, um diese Daten, die dann da sind, für ihre Unterrichtsentwicklung zu nutzen. Und ich arbeite ganz viel zum Beispiel mit dem Evaluationsportal des ISQ. Da kann man Unterricht evaluieren. Das kennen ganz wenige überraschenderweise. Also ganz wenige wissen, da gibt es schon fertige Skalen, die können wir zur Unterrichtsentwicklung nutzen. Da können wir unseren Unterricht weiterentwickeln. Wenige wissen, wie kann ich eigentlich mit diesen Daten umgehen. Und das muss vielleicht tatsächlich in den Schulen dann noch mehr geschult werden, weil die Diagnostik, da stimme ich Wolfgang Lauterbach zu, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sonst haben wir so ein gefühltes Leistungsniveau in der Klasse. Und das kenne ich auch, wenn ich meine Lehramtsstudierenden in die Schulen schicke und die unterhalte ich mit den Lehrkräften, kommen die manchmal zurück und sagen, das war ein ganz anderes Leistungsniveau als das, was mir vielleicht da vorher irgendwie, was ich da im Gefühl hatte. Also da muss man auch ein bisschen schauen, dass man diese Daten ja auch super nutzen kann, um den eigenen Unterricht zu entwickeln.
Ja, ich sehe da auch auf jeden Fall das Problem, sicher auch zwischen ja, menschlich empfundener Sympathie vielleicht für einzelne Schüler, die mit reinspielt und sich dann oft mit der tatsächlichen Leistung vermischt oder der Leistungswahrnehmung vermischt. Ich hätte noch eine Frage an Sie beide, und zwar, ob Sie Gemeinschaftsschulen als Konzept, was ja die Linke fordert, als einen guten Weg sehen, um dem entgegenzuwirken. Also wie JS bereits gesagt hatte, Kinder weiter miteinander zu unterrichten und diese strenge Trennung in die verschiedenen Schulformen, da gibt es ja zahlreiche, ja, um die aufzubrechen. Wär das eine Möglichkeit oder nur ein Hoffnungsschimmer oder ein Tropfen auf den heißen Stein?
Rebecca, willst du?
Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin, was die Nivellierung von Schultypen betrifft und ob das jetzt wirklich im Leistungsniveau was bringt. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das ein sinnvoller Schritt ist. Weil was wir ja gesehen haben, ist, wenn wir damals, als es die Hauptschulen noch gab, dass das nicht leistungsförderlich war, gar nicht. Und wenn wir jetzt Schultypen haben, die gemeinsame Personen beschulen, dann müsste, glaube ich, auch sichergestellt werden, dass es differenzierte Lernmaterialien gibt. Also alle irgendwie in eine Klasse setzen und dann eine Lehrkraft das machen lassen, ohne dass es eine innere Differenzierung gibt, die gut funktioniert und ein Konzept dahinter, das ist wahrscheinlich weniger tauglich. Aber wenn wir dann Lehramtsstudierende oder Lehrkräfte dann mit SCHILF, also schulinternen Fortbildungen, dafür fit machen, dass die wirklich differenzieren, dass die wissen, da gibt es Materialien und wie fördere ich jetzt eigentlich den ganz Leistungsschwachen neben dem ganz Leistungsstarken. Wenn wir das schaffen, dann ist das bestimmt sinnvoll. Allein jetzt alle zusammen lernen lassen, wahrscheinlich nicht. Aber wenn das mit guten Konzepten, guten Strategien begleitet ist, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Und es gibt ja die Berlin-Studie, die damals in Berlin begleitet hat, als die ISS, also die integrierten Sekundarschulen, eingeführt wurden, die Haupt- und Realschule zusammen integrieren. Und in der Studie finden sich da bestimmt auch Ergebnisse, inwiefern ist es leistungsförderlich, wenn solche Schultypen zusammengelegt werden. Aber ich glaube, Differenzierungskonzepte muss es dafür geben.
Also das getrennte Schulsystem ist ja entwickelt worden, um Leistungshomogenität in unterschiedlichen Schulstufen abzubilden und dann die Kinder bestmöglich zu fördern. Das war zumindest mal die Intention, das ist lange, lange her. Und das hat vor allen Dingen da nicht funktioniert, was Rebecca richtig sagte, in den Hauptschulen. Der Begriff Hauptschule ist Restschule, kam ja gerade daher. Eben der Rest, nicht der kognitive Rest. Sie hatten Leistungsprobleme, diese Kinder, aber sie hatten eben auch soziale Probleme, weil sich auf der Hauptschule sehr viele soziale Probleme aus dem Elternhaus gebündelt haben. So, Ihre Frage zu beantworten, ganz klar, ja. Bitte keine Differenzierung im Alter von 10 Jahren eines Kindes. Sie entscheiden im Alter von 10 Jahren, dass dieses Kind niemals an die Uni gehen kann. Und das geht überhaupt nicht. Also Studien zeigen, es gibt wunderbare Bücher dazu und das letzte Post-Secondary Education in Europe beispielsweise, je später Sie differenzieren, also mindestens bis zum Ende der 10. Klasse, umso gerechter in dem Sinne wird es, weil man die elterliche Bildungsentscheidungen um Jahre verschiebt. Dadurch wird das Kind autonomer. Dadurch können Leistungsdefizite in den ersten 4 Schuljahren vielleicht auch ausgeglichen werden. Also das ist deutlich besser. Aber machen Sie sich nicht so viel Hoffnung, dass dadurch Ungleichheit verschwindet. Also Japan hat ein eingliedriges Schulsystem. Alle gehen bis zur 12. beispielsweise, auch Korea, wo die Shadow Education, all das, was wir als außerschulisch bildungsinstitutionelle Beschulung bezeichnen, extrem gewachsen ist und die mündet, basiert auf sozialer Ungleichheit der Eltern. Die unterschiedlichen Förderinstrumente, die in diesen Systemen funktionieren, sind demnach so stark differenziert, je nach dem Portemonnaie der Eltern und was die Eltern finanzieren können. Also wir wissen es faktisch noch nicht genau, was passiert, aber die Vermutung liegt sehr nahe, um die Frage für Sie wirklich klar zu beantworten, bitte später differenzieren, je später umso besser. Man könnte auch gemeinsam bis zur 12. gehen, könnte dann innerhalb, wie in einer alten Gesamtschule, einer integrierten Gesamtschule, ja, nach Leistungen differenzieren, aber nicht in Form von Schulformen, die man differenziert, sondern nur in Form von Kursen zum Beispiel. Aber alles andere macht man im Klassenverband. Und dann gibt es vielleicht einen Mathe-A und einen Mathe-B-Kurs, natürlich wird es den geben, das ist auch korrekt, aber dann macht man Chemie und Englisch und Sport und alles macht man wieder gemeinsam. Das heißt, man fördert da, und das konnte man auch zeigen durch PISA, dort, wo Gesamtschulen nicht in Konkurrenz standen zum Abitur oder zum dreigliedrigen System, da gibt es einige Landstriche in Deutschland, war insgesamt die Gleichheit deutlich stärker gewährleistet als in einem dreigliedrigen System. Also ich würde das unterstützen. Aber die Eltern und die Pfadabhängigkeit sprechen dagegen, die Gemeinschaftsschule einzuführen, flächendeckend, flächendeckend.
Gut. Ich möchte...
Herr Hans, da bitte, sonst EN
danach. Ja, danke. Okay, oder möchtest du erst EN?
Die Mach Nachzüglerin mal. EN, möchtest du erst? Du ja, warst ja. schon die ganze Komm. Zeit auf heißen Kohlen ja. quasi.
Nein, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so mega passend ist. Also erstmal hallo, hier ist EN und ich wollte eigentlich noch die Frage vom Anfang beantworten, weil ich da so ein bisschen einen Punkt in Eigennutzen sagen wollte. Aber ich glaube, der würde jetzt gerade so ein bisschen die rote Linie, also den roten Faden sprengen. Deswegen gebe ich erstmal nochmal zurück an Hans, glaube ich.
Okay, danke. Ich möchte zwei Sachen, also man nennt das wohl anekdotische Evidenz, da einbringen. Und da bin ich sehr nah bei dem, was Herr Lauterbach gesagt hat, die Rolle der Eltern. Ich war ja selbst dann bis vor ein paar Jahren Elternvertreter an einer Schule. Und da habe ich das, wenn man dann im Schulelternrat sitzt, da erlebt man diesen unbedingten Egoismus, den sehr viele Eltern haben. Man erlebt ihn dann wirklich hautnah. Da wurde um die Chancen des eigenen Kindes gekämpft, als wenn es um Leben und Tod ginge. Ja, und mit einer Brutalität, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Und gleichwohl war es möglich, das dann auch von Seiten A anderer Elternvertreter und B auch von Seiten der besseren Lehrer, die dann dabei waren und nicht nur pflichtgemäß da saßen, das diskursiv kompensatorisch anzugehen. Also neben der kompensatorischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern gehört zu einem solchen Prozess, der sagt, wir wollen in der schulischen Bildung ein Stück weit, wir können die Ungleichheit gar nicht beseitigen, aber wir können sozusagen die Extreme abdämpfen. Dazu gehört dann für meine Begriffe die Arbeit mit Eltern dazu. Deswegen, so schön das wäre, Eltern rauszudrängen von Pfadentscheidungen, ich fürchte, man würde da in ein furchtbares Dilemma kommen, weil die rausgedrängten Eltern verschwinden ja nicht aus dem Leben ihrer Kinder. Und was dann zu Hause los ist an Druck, der eben nicht in der Schule auch behandelt werden kann, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Also ich fürchte, das Rausdrängen der Eltern kann unter Umständen mehr kontraproduktive Faktoren haben als eine sinnvolle Einbildung und Diskurs mit ihnen. Das zweite, ebenfalls anekdotische Evidenz, ganz anderer Bildungsbereich. Ich habe ein paar Jahre als Skilehrer gearbeitet in studentischen Kursen. Da wurde viel experimentiert. Und auch wenn es um Skilaufen ging, das waren Bildungsprozesse. Üblicherweise, man kennt das aus Sportkursen, wird dann in Leistungsklassen unterteilt. Nicht? Super fortgeschrittene, halb fortgeschrittene Anfänger. So, wir haben gesagt, wir machen das mal ganz anders. Wir machen die Hälfte des Tages Unterricht, also Skiunterricht, genau in diesen Leistungsklassen. In der anderen Hälfte des Tages aber werden die gemischt. Das heißt, da waren dann die sehr Fortgeschrittenen mit den Halbanfängern oder sogar den Anfängern zusammen und sie hatten die Aufgabe, das, was sie selber gelernt hatten oder sich erarbeitet hatten, möglichst an die, die noch nicht so gut waren, weiterzugeben. Da haben am Anfang vor allem die Fortgeschrittenen gemeutert und haben gesagt, ja, aber das bremst uns dann und wir wollen doch hier vorankommen. Und am Ende dieser Kurse haben sie alle gesagt, wirklich durchgehend haben gesagt, das war toll, es war sozial toll. Und sie sagten, und dadurch, dass ich auf einmal anderen was vermitteln wollte, war ich gezwungen, mich erstmal zu vergewissern, was kann ich denn, was weiß ich noch nicht. Und das hat wiederum auch den eigenen Lernprozess befördert. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch auf andere schulische Lernprozesse übertragen kann. Ein Stück weit, finde ich, passiert das auch hier in diesem Podcast. Hier sitzen Schülerinnen und Schüler, die auf einmal kommunikative und auch journalistische teilweise Qualifikationen sich erarbeiten, weil sie hier gebraucht werden. Und diese solche Elemente, die finde ich, gehören unbedingt in modernen Unterricht rein und die kosten noch nicht mal was.
So, okay, Herr Kabisch nickt, ich darf. Also ich hab mir da wirklich Punkte aufgeschrieben auf einem Blatt Papier. Ich glaube, ich hatte nicht gedacht, dass es nochmal so weit kommt hier bei uns im Podcast. Also erstmal alles sehr, sehr wichtige Punkte. Ich würde nochmal kurz was anderes ansprechen wollen. Ich glaube, ich habe es auch heute schon angesprochen. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis heute irgendwie. Aber generell glaube ich, dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen könnte bei Bildung. Also man muss nicht mit 18 Jahren sein Abitur in der Hand haben. Ich bin überhaupt nicht bereit fürs Erwachsenenleben. Ich bin überhaupt nicht bereit, nicht mehr im System Schule zu sein. Und ich glaube, G9 oder auch sogar vielleicht noch ein Jahr länger wäre schon für manche Kinder noch ganz förderlich, weil wenn ich mir meinen Jahrgang so angucke, also vielen davon traue ich es auch nicht zu, jetzt nicht mehr zur Schule zu gehen, ich selber eben inkludiert. Und wenn man sich eben ein bisschen mehr Zeit lässt bei Bildung, dann hat man eben auch mehr Zeit, andere Sachen zu machen, die auch dann eben für die Persönlichkeitsbildung förderlich sein können. Ich kann nicht aus der Erfahrung an einer staatlichen Grundschule berichten, weil ich keine besucht habe, aber bei uns auf der Waldorfschule war es auf jeden Fall so, dass wir auch mal in der 6. Klasse das Spiel wochenlang ein Theaterstück eingeprobt haben und es dann aufgeführt haben. Da gab es dann mal über so einen Monat weniger Unterricht und dann sogar die letzte Woche gar keinen anderen Unterricht. Aber dafür haben wir eben, ich glaube, ein 2-stündiges Theaterstück auf Russisch aufgeführt. Und das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und es hat mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht, gerade dahingehend, dass ich mich mehr getraut habe, auf der Bühne zu sprechen und auch noch in der Fremdsprache. Und das sind alles Sachen, für die man eben Zeit haben könnte, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt bei der Bildung und nicht durch den Lehrplan durchrattert. Also wie oft wir in der Schule gehört haben, da ist es keine Zeit für nächste Woche, es wird die Arbeit geschrieben, dann und dann muss noch ein Test geschrieben werden, wir müssen jetzt noch das und das machen und in 2 Wochen sind schon wieder Ferien. Wenn man da einfach ein bisschen auf die Bremse tritt und den Kindern ein bisschen mehr Zeit lässt, das fände ich schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt A. Und B, steht, glaube ich, grundsätzlich auch fest, dass in Deutschland zu wenig in Bildung investiert wird. Wenn man einfach generell mehr investieren würde und auch die Mittel etwas anders verteilen würde, eben auch nach dem Sozialindex vorgeht und nicht immer nur nach Steueraufkommen und Bevölkerungsanteil, die Mittel vom Bund verteilt und generell einfach mehr in die Bildung investieren. Bildung ist der Grundstein für die Gesellschaft und was Bildung angeht, sind wir in Deutschland manchmal ganz schön hinten an. Das zeigen ja auch die PISA-Studien und die OECD belegt das ja auch. Und das wären, glaube ich, so 2 Schritte, die noch sinnvoll sein könnten, aus meiner persönlichen Sicht.
Ganz kurz. Herr Kabisch plus Zeitplan ist gleich One True Love. Also eine größere Liebe gibt es nicht.
Oh.
Das war jetzt ein Lob, ja? Oder wie leicht zu verstehen?
Weiß nicht, ob da manche Leute in seinem Leben widersprechen würden, aber okay.
Immerhin.
Herr Kabisch hat für die Unterrichtsvorbereitung immer 10 Punkte zu viel aufgeschrieben und das dann am Ende jeder Stunde gesagt, ach ja, nee, jetzt haben wir zwar die Hälfte schon wieder nicht geschafft, aber
die Diskussion, die schaffen wir jetzt noch kurz. Wir machen noch schnell Diskussion, 10 Minuten, alle eine Minute reden, das schaffen wir noch. Haben wir immer geschafft.
Also was, Caleb. Gut, herzlichen Dank. Dann aha entsprechend als Ergänzung und dann würde ich gerne noch mal auf einen Lösungsvorschlag zu sprechen kommen.
Ja, also ich muss sagen, jetzt im Podcast gefällt mir der Zeitplan sehr gut, dass wir jetzt schon über die Stunde hinausgekommen sind. Da ich ja zu spät gekommen bin, komme ich doch noch auf meinen einstündigen Genuss dieses Themas, also alles bestens. Ja, ich würde gerne ein paar Punkte von JS aufgreifen.
Ich kann aus einer anderen Perspektive berichten. Ich war in einer staatlichen Grundschule wie die meisten von uns, nehme ich an. Und auch nur bis zur 4. Klasse. Das heißt, ich habe genau diese Entscheidung quasi nicht selbst getroffen, auf welche Schule ich wechsle. Dazu kann ich ehrlich stehen. Ich habe mich nicht ganz wohlgefühlt in meiner Grundschulklasse, nicht immer, zumindest nicht in jedem Moment, aber ich wäre sicher auch noch länger in der Grundschule geblieben, wenn die ideelle Förderung vielleicht eine andere gewesen wäre und auch das soziale Miteinander ein anderes gewesen wäre. Da glaube ich, ist aber das größte Problem tatsächlich die Klassengröße. Das liegt nicht daran, dass, ja, wie die ältere Generation oft behauptet, irgendwie Kinder immer frecher werden. Ich glaube, das gibt es schon seit Ewigkeiten, sondern dass einfach es eben zu wenig Lehrkräfte gibt, um Schüler zu beaufsichtigen und ideell zu fördern, dann würde das auch funktionieren. Was ich aber gemerkt habe in den ersten 4 Jahren ist, dass uns sehr, sehr viel abverlangt wurde. Es gab Referate über Referate, alles musste zu Hause erarbeitet werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, vielleicht kennen das einige unserer HörerInnen aus anderen Bundesländern auch. Wir mussten damals eine Mappe über unser Land Brandenburg erstellen. Das war eine Hausarbeit, jedes Kind sollte das erstellen. Und anhand der Ergebnisse hat man dann sehr schnell gemerkt, welche Mappen von den Eltern angefertigt wurden und welche tatsächlich von den Schülern. Entsprechend sind auch die Bewertungen ausgefallen. Und leider wurden die Elternarbeiten mit fantastischen Noten bewertet. Ausschließlich Einsen, tolle Rückmeldungen. Und das, was die Kinder im Alter von 9 oder 10 Jahren selbst produziert haben, was natürlich dann auch dem Alter entsprechend war, mit Rechtschreibfehlern, mit einer nicht ganz so sauberen Schrift, das hat dann für vielen Fünfen und totale Frustration gesorgt. Und ich finde, das ist das erste Problem, dass letztendlich oft in den Grundschulen die Arbeit der Eltern gewürdigt wird und nicht die der Kinder. Und da diese Ungleichheit schon sichtbar wird. Deswegen finde ich den Vorschlag, über den wir hier diskutiert hatten, das hatte Herr Lauterbach genannt, meine ich, sehr, sehr gut, die Eltern stärker rauszunehmen, weil das eben auf lange Sicht zum Problem wird. Und das zieht sich später auch fort. Klar, Kinder werden, oder im jugendlichen Alter wird man autonomer und fängt dann auch selbst an, die Aufgaben zu lösen. Aber diese Grundsteine, die gelegt werden, das kommt alles aus der Grundschule. Und wenn es da keine elterliche Unterstützung gibt, dann sehe ich schwarz. Also dann kommt diese Trennung und die Entscheidung, ob das Kind dann später ein Studium anfangen darf, kann, die Möglichkeiten hat oder nicht, auch sehr, sehr schnell mit einher.
Ich habe die perfekte dritte Perspektive. Ich habe nämlich die ersten 3 Jahre Grundschule auf einer privaten Grundschule verbracht. Und dann bin ich umgezogen, zwangsumgesiedelt worden. Und dann musste ich auf eine staatliche Grundschule gehen und ich habe es extrem gemerkt. Also ich war auf einer evangelischen Grundschule für 3 Jahre und ich man spricht ja jetzt nicht so immer so gut über sich selber, aber ich war immer einen Schritt weiter als die anderen Kinder und meine Eltern wollten aber nicht, dass ich eine Klasse überspringe, um mir halt eben noch den, ich sag mal, kindlichen Freiraum zu gewährleisten, mir eben nicht den Stress zu machen, ein Jahr weniger und nochmal neue Freunde kennenlernen und so. Und meine Lehrer haben mich einfach immer an die Hand genommen. Also ich habe dann, statt bei Spielen mitzumachen zum Beispiel, so, das ist jetzt ein blödes Beispiel, also nicht immer natürlich, aber ich durfte dann zum Beispiel mal mitmoderieren, mal mit Aufgaben stellen. Und da wurde irgendwie viel mehr darauf geachtet, dass, das klingt jetzt vielleicht doof, aber dass ich nicht komplett unterfordert bin. So. Eigenlob stinkt, es tut mir leid. Und dann bin ich umgezogen und mal davon abgesehen, dass ich mich sowieso nicht wohlgefühlt habe, weil ich umgezogen bin, bin ich dann auf die Schule gekommen und war trotzdem auch in der Klasse so einen gewissen Schritt weiter. Und ich habe mich total verloren gefühlt, also weil niemand irgendwie auf mich eingegangen ist so und man so ein bisschen sich gefühlt hat wie die Hühner auf der Stange, sage ich mal. Und teilweise meine Artikulation und meine Herangehensweisen an Aufgaben, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, runtergeredet wurden. Und wenn ich was auf meine Art gemacht habe, dann wurde das dann anders bewertet. Also ich habe dann ein total komisches Gefühl bekommen auf der Schule und bin dann auch nach dem Jahr aufs Gymnasium gewechselt, wo man dann erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird, weil das, finde ich, wiederum eine gute Erfahrung war. Also dann kriegt man erstmal ein paar andere Noten aufs Zeugnis und dann wird man erstmal wieder eben in so einer Schnellläuferklasse erstmal wieder richtig gefordert. Und das hat mich auf jeden Fall persönlich, ich spreche aus meiner persönlichen Perspektive, total weitergebracht und total gefördert. Und ich denke, dass das für mich persönlich, ich da auch so ein bisschen bei JS wäre, diese anderen Perspektiven auf der privaten Grundschule, da gab es dann noch Andachten morgens und man durfte sich aussuchen, ob man jetzt vorsingt oder später beim Lehrer vorsingt, nur wenn man sich nicht getraut hat und so. Also so in einem ganz, ganz jungen Alter. Und die Linkshänder durften nach den Rechtshändern werfen und wurden dann anders bewertet, also beziehungsweise darauf wurde eingegangen. Und ich habe das auch so erlebt, dass dieser schulische Druck nicht so extrem im Mittelpunkt stand.
So, dann würde ich gleich anschließen, aber nicht daran. Also ich war zum Beispiel 6 Jahre auf der staatlichen Schule und ich hatte auch mit den Lehrern nicht immer so gute Erfahrungen. Aber davon abgesehen wollte ich auch sagen, dass sich vor allem auch in den ersten 6 Jahren in der Grundschule bei mir bemerkbar gemacht hat, dass viele Eltern auch hinter den SchülerInnen standen und dann aber auch, wie Aha schon angesprochen hat, eher sie die Arbeit geleistet haben als die Schüler, und die Schüler, also die Arbeit der SchülerInnen wurde nicht wirklich von den Lehrern gewürdigt, und das hatte ich bei 2 Lehrerinnen besonders, mit denen ich mich dann auch des Öfteren angelegt habe, und ja, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber generell finde ich, dass der soziale Gedanke beziehungsweise das soziale Miteinander eher mehr in der Grundschule gefördert werden sollte, anstatt dieser Leistungsdruck ständig schon ab der ersten Klasse ausgeübt werden sollte, weil in anderen Ländern, wenn man andere Schulsysteme, vor allem die skandinavischen, mal betrachtet, da wird es ja so gehandhabt, dass eher der soziale Gedanke und das soziale Miteinander mehr im Vordergrund steht als die Leistungen, und das finde ich ziemlich sinnvoll, weil so auch nicht so viele Aussteiger, sag ich mal, vorhanden sind, beziehungsweise einfach dort schon der Grundstein gelegt wird, auch wie man miteinander in der Gesellschaft umgeht.
Ich würde noch mal kurz auf das Thema Noten eingehen wollen. Ob Noten oder keine Noten, ist es okay, wenn wir das so mal kurz ansprechen?
Das wäre sowieso meine quasi Schlussfrage.
Also habe ich wieder Ihre Gedanken gelesen.
Da ist das oder das Dokument.
Ich würde niemals ein Dokument lesen.
Nein, natürlich, dafür steht es ja nur online.
Ich habe auch das Dokument gelesen. Also, jetzt müsste mir kurz jemand helfen. Kriegt man in Deutschland in der ersten Klasse schon Noten in der Grundschule?
Oder nein, also ab der zweiten Klasse. Ab der zweiten, frühestens okay. Ab dem Endjahreszeugnis.
Aber das können doch die Eltern entscheiden, oder ob man in der zweiten Noten bekommt oder erst ab der dritten.
Okay, also ab der dritten spätestens. Ja. Ist der Konsens. Das ist, also, das finde ich total obsolet. Was sollen irgendwelche Drittklässlerinnen und Drittklässler mit Noten? Warum muss für sie alles bewertet werden? Also ich bin sehr, sehr froh. Also das System Waldorfschule an sich muss kritisiert werden, kann kritisiert werden. Da sind teilweise sehr nationalsozialistische Tendenzen drin. Manche Schulen jedenfalls. Und Rudolf Steiner war auch Antisemit, Rassist. Vollkommen klar. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich 6 Jahre lang ohne diesen Notendruck in der Schule war. Also ich habe mich trotzdem angestrengt, weil ich wollte trotzdem gut sein. Das ist ja auch irgendwo der eigene Anspruch. Und ich würde auch sagen, dass sich in meiner Klasse alle angestrengt haben. Aber wir hatten einfach nie den Druck, dass wir jetzt für irgendeine Endjahresnote auf dem Zeugnis irgendwas machen müssen. Sondern nein, wir haben lange Auswertungen bekommen, wo es eben auch um Persönlichkeitsentwicklung ging und um Sozialkompetenzen. Und eben nicht nur, hier, du bist in Mathe nicht so gut, du hast eine 3. Und das hat mir total geholfen, weil ich eben jemand auch bin, der sich super viel Druck macht. Und das habe ich dann auch auf dem Gymnasium gemerkt. Das ist für mich gar nicht, bin damit gar nicht klargekommen, dass ich auf einmal für alles Noten bekommen habe und dass jeder Schritt von mir gefühlt bewertet wurde. Und warum muss man Kindern in der Grundschule schon Noten geben? Also ich sehe den Zweck dahinter nicht so wirklich. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass bei uns im Jahrgang, wie gesagt, trotzdem sich alle Mühe gegeben haben. Man hat sich angestrengt, aber man hat eben auch Projekte wirklich selber gemacht, weil es war eben kein Grund da, für die Eltern großartig zu helfen. Und dann haben wir einmal zum Beispiel ein Projekt gehabt, da sollten wir alle irgendwas aus Deutschland vorstellen, irgendwie ein Landkreis oder irgendwie eine Stadt, whatever. Ich habe damals einen Vortrag über das Siegerland gehalten in Nordrhein-Westfalen. Und der war jetzt nicht super gut, aber ich habe es komplett alleine gemacht, wie wir alles komplett alleine gemacht haben. Und das hat mir total geholfen. Ich muss aber auch sagen, dass mir dann irgendwann es gefehlt hat, dass man so ein bisschen vielleicht auch mal eingeschätzt wird und so ein bisschen auch eine Note kriegt und die Arbeit auch mehr honoriert wird. Das kam aber erst so in der 5., 6. Klasse, weshalb ich dann auch die Schule gewechselt habe. Das war der Hauptgrund damals. Aber vorher hat mir das total geholfen, dass ich einfach zur Schule gehen konnte, Spaß haben konnte, meine FreundInnen gesehen habe. Wir haben coole Sachen gemacht, wir haben tolle Klassenfahrten gehabt und es wurde eben nicht immer alles sofort bewertet.
Darf ich kurz daran anschließen? Das passt nämlich gerade super. Also, was ich zum Beispiel sagen musste, ich war schon immer nicht die Beste in Mathe und in Englisch und das hat sich auch durch die ganze Schule gezogen. Aber das lag bei mir auch vor allem an den Lehrerinnen in der Grundschule, weil diese mich dann, also klar, es lag auch an den Noten, dass diese mich dann irgendwann demotiviert haben und dass ich dann keine positiven Gedanken mehr hatte zu dem Fach und dass dann schlichtweg die Motivation nicht mehr vorhanden war und ich nicht mehr gerne in den Mathe- und in den Englischunterricht gegangen bin. Und das war schon in der Grundschule so. Und wenn man, und das war bei mir so einprägsam, das hat sich durch die ganze Schullaufbahn gezogen.
Bevor ihr enden kann, nur kurz zur Einordnung. Also diese Vorschlag Schule und Noten gibt es ja schon länger. Jetzt gerade sehr renommiert nochmal von Björn Nölte, der letztes Jahr bei unserer Sommerreihe ja dabei war, nochmal dargestellt in seinem Buch. Und er verknüpft das in dem Buch übrigens auch sehr lesenswert. Natürlich auch mit einer anderen Form des Lernens, also auch eine Form, die ganz stark auf neue Prüfungsformate setzt, wo die KMK in ihrer letzten Strategie ja auch darauf hingewiesen hat, dass das die Zukunft sei. Das hat er nochmal ganz deutlich gesagt an der Stelle. Auch verbunden mit formativen Lernprozessen, wo es letztlich darum geht, dass Bewertung nicht immer am Ende eines Prozesses steht, sondern eben ein kontinuierlicher Prozess ist des gegenseitigen Reflektierens. Er hat bei uns damals über diese Methode Master or Die gesprochen, die jetzt besonders renommiert und bekannt geworden ist vielleicht dadurch. Aber nur als ein Beispiel letztlich, was da mit angenannt werden wollte. Ich wollte es kurz mal einordnen, weil das gerade in der Diskussion in diesem besagten Twitter-Lehrerzimmer von Frau Lazaridis ja entsprechend dort besonders benannt wird. So, Ian, du darfst, sorry.
Zum Thema Schule und Noten passt ja auch wunderbar das Thema, warum benoten wir immer noch den praktischen Musikunterricht, den praktischen Kunstunterricht und den praktischen Sportunterricht, wenn nun mal jeder anders Talente hat. Und ich meine, Talent kann man ja jetzt auch mit, also Talent kann man ja nur über, keine Ahnung, 10 Jahre extremes Training sich dann auch irgendwie aneignen. Also für den Tonunterricht an unserer Schule hätte ich teilweise irgendwie Unterricht nochmal daneben nehmen müssen. So einfach, entweder weil ich, keine Ahnung, sowieso jetzt nicht, ich bin nicht super unsportlich, aber ich bin jetzt nicht der sportlichste Mensch der Welt. Zudem hatte ich in der 5. und 6. Klasse 2 Fußoperationen, konnte über 1,5 Jahre nicht am Sportunterricht teilnehmen, saß im Rollstuhl und mir hat sowieso so ein kleines Stück Entwicklung, sage ich mal, im schulischen Sportunterricht gefehlt. Und das hat ab der 7. Klasse niemanden mehr interessiert. Also man kann nicht nur durch Schulsingen singen lernen. Und man wird ja auch nicht, wenn man einmal im Jahr vorsingen muss, dann von Mal zu Mal besser. Und darüber haben wir uns immer auf dem Schulhof so ein bisschen, ich sag mal, darüber haben wir viel diskutiert, daran kann ich mich erinnern. Und also, dass man Theorie bewertet, mein Gott, okay, haben wir dann in der 12. Klasse auch gemacht, weil wir keinen praktischen Unterricht mehr machen konnten, wegen Corona. Aber dass wir immer noch irgendwie was malen müssen und darauf eine Note bekommen, was ist das für ein pädagogischer Mehrwert?
So, Frau Lazaridis, ich glaube, jetzt dürfen Sie haben lang genug gewartet.
Ja, ist in Ordnung. Ist ja auch spannend, das alles zu hören. Und vor allem Björn Nölte zu hören. Der war auch bei uns im Seminar und hat über sein Konzept gesprochen. Das war auch damals sehr, sehr interessant. Ich lade immer Praktikerinnen und Praktiker in meine Seminare ein, die dann so ein bisschen ihre Perspektive auf Schule verdeutlichen. Da sind Sie auch ganz willkommen, falls Sie uns mal besuchen möchten und die Lehramtsstudierenden ein bisschen briefen möchten, wie es so in der Praxis ist. Und zu den Noten, das fand ich damals auch sehr faszinierend, was er da erzählt hat. Und ich denke, bevor ich mich jetzt verabschiede, weil ich jetzt tatsächlich los muss, möchte ich noch sagen, dass ich auch meine, dass es eher weniger um Noten gehen sollte und vielmehr um transparente Leistungserwartungen. Also was ja die Forschung zeigt, ist, dass wenn Lernende keine transparenten Leistungserwartungen erhalten, was wird von ihnen erwartet, welcher Erwartungshorizont und auch keine transparenten Leistungsrückmeldungen. Also wenn sie gar nicht wissen, wo liegen sie, dass das sehr schwierig ist für die Leistung und für die Motivation. Wie wir das machen, ob wir das am besten machen, wir das mit sowas wie Portfolios oder Lerntagebüchern für ältere Schülerinnen und Schüler, die das schon gut können und deren selbstregulative Fähigkeiten wir stärken dadurch, wir machen die fit für Lernprozesse in ihrem späteren Leben, bringen denen so ein bisschen bei, wie sie ihre eigenen Leistungen einschätzen. Also so alternative Prüfungsformate, bei denen die lernen, sich selbst gut einzuschätzen, das ist super. Bei Schülerinnen und Schülern, die jünger sind in der Grundschule, ist es auch wichtig, dass sie schrittweise daran geführt werden. Muss nicht mit Noten sein, aber die müssen irgendwie lernen zu wissen, wo sie stehen. Damit sie auch wissen, wie sie vorankommen. Sonst haben die so ganz unrealistische Vorstellungen. Ich bin ja total gut und deswegen kann ich mal Kosmonaut werden oder Astronaut. Und das funktioniert dann nicht, ne? Dann scheitern die an ihren eigenen hohen Erwartungsmaßstäben. Deswegen müssen die schon wissen, wo sie stehen. Wie sie das machen, das muss nicht durch Noten sein. Durch irgendeine Art von formativem Assessment kann das sein, wie das Herr Nölte ja auch empfiehlt. Das wäre natürlich total sinnvoll, wenn es auch im Verlauf dann immer wieder dargeboten wird. Genau, das ist nur das, was ich jetzt zum Schluss noch sagen wollte, bevor ich Ihren spannenden Podcast verlassen muss. Und ich bedanke mich natürlich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung, hier zu sein.
Danke, Frau Lazaridis, danke, dass Sie da waren. Wir überziehen ja auch schon wieder, wie immer. In dem Fall herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und
die Einladung steht, wenn Sie uns besuchen wollen in der Lehre in der Uni Potsdam, dann kommen Sie gerne virtuell via Zoom oder anderen Möglichkeiten mal vorbei. Wir würden uns freuen.
Darüber können wir gerne sprechen. Ich war auch schon im Fachseminar insofern. Gut, dass wir das passen. Gut, mach es gut, Frau Lazaridis. Ja. Herzlichen Dank. Jo, ich würde den Ball dann weiterspielen, gleich an JS. Ja, bitte.
Machen wir denn jetzt noch weiter, weil dann würde ich noch mal
ja, du ein paar kannst, Punkte nennen. Ich würde jetzt nicht mehr ewig in Länge gehen, wir sind jetzt schon bei einer Stunde.
Darf 11. ich dazu auch sagen? Also ja. Ich muss auch weg.
Ja. Dann, gut, dann gut. Ist es so.
Dann versuchen wir es kurz abzurunden. Ihr beide noch, vielleicht kann Lauterbach noch mal abschließend seine Position.
Er kann Herr Lauterbach vielleicht erstmal seinen Endpunkt
so
sagen, dann kann er schon mal raus sein.
Das ist auch eine gute Idee.
Also ich kann mich auch nur bedanken und ich möchte gerne eines mitgeben, nochmal wirklich stärken, um allejenigen, die hier sind und die zuhören, um die mache ich mir gar keine Sorgen. Das sind alles hochqualifizierte junge Erwachsene hier. Es ist fantastisch, wie diese Diskussion, auf welchem Niveau hier die geht. Ich glaube, unser Augenmerk gehört wirklich denjenigen, die weniger gut bestückt sind. Und ich möchte hier noch einmal wirklich dafür kämpfen, dass man länger gemeinsam, dass das Bewusstsein wieder entsteht, länger gemeinsam zu lernen, länger gemeinsam in die Schule zu gehen, bis zur 10. Klasse wenigstens nicht so früh zu trennen. Die haben vorhin so schön gesagt, warum entsteht der Notendruck in der 3. Klasse? Naja, es ist doch klar. Man bewirbt sich mit dem Zeugnis mit dem Halbjahreszeugnis der 4., zum Teil mit der 3. beim Gymnasium. Und wenn das eintritt, wenn die Eintrittskarte in diese Berufswelt, ob Studium oder berufliche Ausbildung, immer stärker das Abitur wird und das Level steigt, also das Durchschnittslevel der Qualifikation von Jugendlichen, ist verglichen mit 20, 30, 40 Jahren früher immer höher geworden. Das heißt, der Druck auf die Eltern wird immer größer. Und deswegen sind die Eltern so unfair, so wie Sie es, Herr Jessen, vorher gesagt haben. Die Eltern sind unfair und wollen das. Und das geht nicht, weil der Druck und die Konkurrenz unter den Eltern, der Druck auf die Schüler und Schülerinnen, der steigt ohne Ende und dem muss entgegengewirkt werden. Und eine Möglichkeit ist tatsächlich eine deutlich spätere Trennung, natürlich auch mit den Fähigkeiten, die man dann bis dahin entwickelt hat, in den einzelnen Bereichen zu fördern.
Aber diese frühe Trennung, die muss wieder weg. Und was das Schlimme an dieser Geschichte ist, ehrlich gesagt, die Zweigliedrigkeit ist positiv. Aber vielleicht können Sie sich alle erinnern, wir waren schon mal mit dem sechsten Schuljahr, die Trennung nach dem sechsten Schuljahr war schon mal in 12 bis 14 Bundesländern da. Jetzt haben wir nur noch Brandenburg und Berlin übrig. Alle anderen sind auf 4 Schuljahre gegangen. Und das ist, wenn Sie so wollen, an der Stelle ein Backlash. Also zurück zur alten selektiven Aufteilung. Wir können nur hoffen, und die Berliner Ergebnisse zeigen das, dass die Eltern sich nicht reihenweise fürs Gymnasium entscheiden, sondern durchaus die Sekundarschulen und die Oberschulen, wie auch immer wir sie nennen, anwählen. Und das Anwahlverhalten dieser Schulen zeigt, dass die Eltern an der Stelle auch den Kindern mit einem Schuljahr länger, 13 eben statt 12 zum Beispiel, dass sie den Kindern da ein bisschen mehr Ruhe gönnen und dass man eben dort auch dann tatsächlich ja auch zum Abitur führen kann, ohne dass man diese strikte Trennung im Alter von 10 Jahren schon vornimmt. Das sollte man tatsächlich wirklich, das sollte im Kopf bleiben und das sollte man darauf hinarbeiten.
Gut, Herr Lutterbach, ich glaube, das war dann Ihr Schlusswort, nehme ich an.
Ja, gerne.
Ja, dann auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute unser Gast waren, sich Zeit genommen haben und auch wir bleiben im Kontakt. Gibt bestimmt irgendwann.
Wir bleiben gerne im Kontakt und vielleicht, Herr Kabisch, wenn Sie kommen oder Herr Jessen mal in die Uni, dann laden wir Sie auch ein. Oder auch die Schülerinnen, die hier gerade alle teilnehmen, die könnte man ja auch mal einladen.
Ja, ist nur das Problem, also, dass ein Teil von denen noch anonym, also es ist ja das Konzept dieses Podcasts, dass es stückchenweise anonym bleibt. Das ist das, was man bedenken
sind
sollte.
Whistleblower. Anonyme Whistleblowerinnen.
Okay. Vergessen Sie unsere Gesichter ganz schnell wieder. Am
oder auch nicht.
Bevor Dankeschön, wir dann in die Facelift-Maschine müssen.
Okay, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Dank. Ich wünsche noch eine schöne Diskussion und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Gut, so, trotzdem, die Zeit, 60 Minuten waren wir geplant, wir sind jetzt bei 75. Ich würde die Runde.
Ja, Kavisch, die Leute freuen sich, wenn sie mehr von uns hören. Sie können ja schon rausgehen, wir diskutieren ja auch einfach sie
weiter. Und ich muss mich auch noch über zwei Sachen aufregen.
Können wir, nicht falsch verstehen. Wir machen jetzt alles das nach, was auf dem Tableau für uns liegt. Und wenn wir der Meinung sind, es ist soweit, dann schließen wir es. Ich wollte es nur gesagt haben, es war mal. So, okay, dann JS, du darfst gerne erstmal beginnen, deinen Frust abzuladen. Frage ist ja, wie bist du bestückt?
Das ist nicht witzig, ich musste so lachen. Jetzt muss ich wieder lachen, es geht nicht. Ich bin, ich habe einen sehr infantilen Humor, das tut mir sehr, sehr leid. Ich bin eigentlich doch ein Kind, deshalb sollte ich auch noch nicht mein Abitur haben. Das ist wieder ein Beweis für meinen Punkt. Aber erstmal, was Herr Lauterbach gerade gesagt hat, fand ich sehr, sehr interessant, dass eben weniger Separation stattfinden sollte. Und da kann ich total zustimmen. Jetzt kommt wieder hier ein Beispiel aus meiner schönen Schulerfahrung. In meiner damaligen Grundschulklasse war ein Mädchen, das eine geistige Behinderung hatte und damit auch im Lernen eingeschränkt war. Aber sie hat eben vom Staat eine Helferin gestellt bekommen, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, die eben immer neben ihr saß im Unterricht. Und es hat mir persönlich, also für meine Persönlichkeit, total viel gebracht, dass sie immer mit uns dabei war, weil ich so eben gelernt habe, mit ganz verschiedenen Menschen umzugehen. Und ich glaube, dass meine Einstellung so wesentlich positiver ist und es eben nicht sehr sinnvoll ist, diese Leute, die eben nicht die gleichen Lernfähigkeiten haben wie andere, direkt von anderen abzukapseln. Natürlich kann es auch manchmal besser für sie sein, aber generell ist es was, was mir persönlich und ich glaube ihr auch sehr, sehr viel gebracht hat. Sie ist dann auch später auf eine andere Schule gegangen, aber die ersten, ich glaube, 6, 7 Jahre war sie bei uns in der Klasse. Und das war total schön und es war auch immer total toll. Nächster Punkt, den ich habe. Ich sage heute sehr viele positive Sachen über die Waldorfschule, das überrascht mich selber, aber ich finde, dass man auch ein bisschen mehr praktischen Unterricht in Schulen integrieren könnte. Jetzt vielleicht nicht mehr dann in der Oberstufe, da ist dann doch das stupide Lernen vielleicht manchmal angebrachter, aber man muss es ja nicht unbedingt Werken, Handarbeit und Gartenbau als Fächer haben, aber ich fand das immer total toll, dass wir eben nach dem Matheunterricht dann auch mal Gartenbau hatten und auch mal eine Stunde an der frischen Luft waren und eben gelernt haben, wie funktioniert eigentlich so Felderwirtschaft, wie pflanzen wir irgendwas ein, und wir haben zum Beispiel auch eine Klassenfahrt gemacht, wo wir 3-mal, glaube ich, auf denselben Bauernhof gefahren sind und eben das erste selbst Getreide angepflanzt haben. Dann haben wir da beim 2. Mal noch irgendwas gemacht, da war ich nicht dabei. Und beim 3. Mal haben wir es dann geerntet, dann sind wir zusammen alle in eine Mühle gefahren, haben es da mahlen lassen, selber gemahlen per Hand, und dann haben wir alle zusammen selber Brot gebacken mit dem Mehl, was wir praktisch selber hergestellt haben. Das war eine total coole Erfahrung. Und sowas gibt es an staatlichen Schulen leider oft nicht. Und generell, ich habe stricken gelernt, ich habe Schnitzen und mit so Werkzeugen, keine Ahnung, wie die heißen, umgehen gelernt, und es hat mir total viel gebracht, und es war immer total schön, dass man nicht nur Mathe, Deutsch, Englisch und dann ist der Schultag vorbei. Man hatte vielleicht dann auch ein bisschen länger Unterricht. Also ich hatte, glaube ich, damals an der Waldorfschule immer so bis 3 Uhr Unterricht mit halt sehr langen Pausen. Aber ich war schon sehr geschockt, dass ich am Gymnasium auf einmal immer nur noch bis 13 Uhr oder 13.20 Uhr Unterricht hatte. Aber mehr praktischer Unterricht, weil das eigentlich total schön ist und es sollte ja auch Spaß machen, zur Schule zu gehen. So, mit dem Gesagten würde ich jetzt auch abschließen. Die Waldorfschule hat viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Von daher ist es nicht die beste Schule der Welt, aber es gibt auch einige gute Vorteile.
So, jetzt kann ich meine Liste abarbeiten. zum einen, wir hatten in meiner ersten Grundschulklasse jemanden auch mit einer Lernbehinderung. Und meine Lehrerin, ich habe ja so ein bisschen darüber geredet, dass meine Lehrerin versucht hat, mich so ein bisschen zu fordern, hat mich zu ihm gesetzt und dann war ich für ihn quasi das, wofür, ich weiß jetzt nicht, was sie für eine geistige Behinderung hatte. Er hatte auf jeden Fall eine Lernschwäche und ADHS und so. Und ich war dann quasi so ein bisschen, natürlich nur ein bisschen, nicht so, dass es meine eigenen Leistungen beeinflusst hat, diese Person, habe versucht, ihm nochmal auf anderen Wegen zu Lösungen zu bringen, habe ihn so ein bisschen auch, ich sag mal, ein bisschen ruhig gehalten, hab ihn so ein bisschen auch beschäftigt, so, weil ich halt sowieso noch so ein bisschen mehr Beschäftigung selber brauchte. Und das hat mir total geholfen, auch im Thema Sozialkompetenz. Und das hat ihm auch extrem geholfen. Da wollte ich nur darauf eingehen, auch dass wir vorhin ja auch darüber geredet hatten, dass man über das eigene Lehren ja selbst auch nochmal reflektiert und darüber lernt. Dann Thema Sportunterricht. Sportunterricht ist super wichtig. Kinder müssen sich ja auch auspowern. Was ich dann wieder sehr unverständlich finde, ist, dass es zum Beispiel an unserer Schule, wo ja Jungs und Mädchen getrennten Sportunterricht hatten, gibt es auch Pros und Contras, not gonna lie, ja, blibla. Aber die Jungs hatten Selbstverteidigung und Judo. Wissen Sie, was wir hatten? Wir hatten Step-Aerobic. Ich habe mich so, Entschuldigung, verarscht gefühlt, weil ich auch mit 17 Jahren mich auch noch so ein bisschen auspowern wollte und, keine Ahnung, einfach mal so ein bisschen den Kopf frei bekommen wollte. Und dann hatten wir Step-Aerobic. Und das hat mir natürlich wesentlich was für mein Leben gebracht, dass ich dann Step-Aerobic hatte. Und das war einfach total schade, weil ab der, keine Ahnung, 10., 11. Klasse war Sportunterricht für mich die Hölle. Weil wir hatten einmal für ein halbes Jahr einen Badminton-Kurs, wo ich dann wieder so ein bisschen Spaß hatte. Aber wir haben nur noch so komische Sachen gemacht, wie eben Step-Aerobic und wir regen uns heute noch darüber auf, weil es wirklich so furchtbar, so grausig war. Wir haben uns so geschämt und währenddessen hat man halt so ein bisschen gesehen, dass die Jungs drüben ultra coolen Sportunterricht hatten und das fand ich extrem, also ich war extrem neidisch. Und das Dritte ist, dass ich ja die Anfangsfrage nicht beantworten konnte und ich will es wenigstens einmal gesagt haben, wir haben an den deutschen Schulen zu wenig Psychologen. Es gibt im Durchschnitt gesehen auf 7.000 Kinder eine Psychologin. Und ich persönlich kenne so viele Menschen, denen es wirklich geholfen hätte. Und ich selber, mir hätte es so unglaublich auch durch Sachen, die so neben der Schule laufen, die man aber nicht abschalten kann während der Schule, extrem geholfen. Klar, man hatte Vertrauenslehrer, das waren im besten Fall noch Lehrer, mit denen man nicht mal Unterricht hatte. Oder Lehrer, ja, aha, grinst, Lehrer, die absolut inkompetent dafür waren, Vertrauenslehrer zu sein. Und ja, das Konzept hat man ja sowieso nur so sporadisch erklärt bekommen. Aber ich persönlich finde, es gibt zu wenig Kassenplätze sowieso für PsychologInnen. Thema SchulpsychologInnen, absolute Katastrophe.
Da nicht, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt, nur ganz kurz.
Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt auf unserer Schule, aber ich glaube, die Person, die wir beide meinen, ist sowieso schon ganz lange nicht mehr da.
Deswegen. Ja, seit der 6. Klasse nicht oder ja. So. Also alles in Ordnung.
Wollen wir es mal nicht spezifizieren?
Ach so, ja, ups. Naja, ist jetzt auch egal.
Genau, das darf ich auch ganz kurz, sorry, jetzt halt fast zu ergänzen, weil das jetzt gut passt. Und zwar, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass es mehr Angebote neben der Schule gibt. Also das, was JS gesagt hatte, Gartenbau und so weiter, solche Fächer, dass sie nicht zwingend Teil des Unterrichts sein müssen, dass es durchaus ein freiwilliges Angebot sein kann, aber dass es so etwas wie AGs in die Richtung trotzdem gibt und darüber auch Schule eben als mehr angesehen wird, als nur der Ort, an dem von einem erwartet wird, gute Noten zu schreiben und Leistungen zu erbringen, ausschließlich Leistungen. Ich denke, dass man schon viel bewirken könnte, Schule dadurch attraktiver zu machen und auch SchülerInnen aus verschiedenen Stufen mit unterschiedlichen Hintergründen von zu Hause aus zusammenzubringen.
So, darf ich jetzt? Bist du durch? Okay, sehr gut. Also ich habe mir auch eine Liste geschrieben. Erstmal möchte ich da EN mit dem letzten Punkt, den sie angesprochen hat, zustimmen. Zweitens, wir hatten in der Grundschule auch eine Schülerin, die eine Lernschwäche hatte. Allerdings war das nicht so, wie JS bei sich in der Grundschule beschrieben hat, dass diese eine eigene Betreuerin hatte und mit im Unterricht saß, sondern bei uns war es so, dass sie für die Hauptfächer eigentlich meistens für fast alle Fächer, ich kann mich kaum daran erinnern, vielleicht im Kunst-, Musikunterricht und im Sportunterricht nochmal von uns separiert wurde in einen eigenen Raum und dort mit einer Lehrerin, die speziell dafür ausgebildet ist, mit mehreren anderen Schülern, die das gleiche Problem hatten, dort Unterricht gemacht hat. Das heißt, sie hat auch wenig Anschluss in unserer Klasse gefunden, einfach weil sie so viel von uns separiert wurde, dass sie teilweise Sachen nicht mit uns verbinden konnte, was ich ziemlich schade fand, beziehungsweise immer noch finde. Und dadurch wird ja auch Ausgrenzung sozusagen nicht erzwungen, sondern erzeugt so. Und drittens, Herr Lauterbach hatte das G8, G9-System angesprochen und wir haben ja jetzt G8 gemacht und ich fand das schon ziemlich stressig und ich habe aber Vergleiche zum G9-System und ich finde, klar ist das auch mit Stress behaftet, aber man merkt, dass die SchülerInnen entspannter sind, weil sie einfach das erste Jahr haben, wo sie sich komplett in das System der Oberstufe einfuchsen können, um dann sich nicht mehr so viel Druck zu machen, wie das alles funktioniert und wie eine Klausur funktioniert, weil die Klausuren zählen noch nicht fürs Abitur und ich habe mehr positive Stimmen gehört, was das G9-System angeht. Und jetzt kann JS was sagen.
Ich halte es ganz, ganz kurz. Zum einen, weil der Kabisch die ganze Zeit schon so nervös guckt und, glaube ich, beenden möchte. Und zum anderen, weil ich mich gerade zu oft auf meinem Schreibtischstuhl gedreht habe und mir ist unfassbar schlecht geworden gerade. Das war mal wieder sehr intelligent von mir. Was LZ gerade gesagt hat, das stimmt total. Und ich finde es auch super schade, dass wir kein G9 haben in Brandenburg oder dass wir jetzt nicht mit G9 Abitur gemacht haben, weil ich zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt gemacht habe und ich den dann halt in der 10. machen musste und auch eben nur 4 Monate, weil länger nicht ging, ohne das Jahr wiederholen zu müssen. Und wenn wir eben ein Jahr mehr gehabt hätten, hätte ich das eben wunderbar in der 11. machen können, ohne irgendwas super Wichtiges zu verpassen. Das ist der erste Punkt. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir A, mehr LehrerInnen brauchen, logisch. Die sollten auch besser bezahlt werden, weil wir brauchen einfach mehr motivierte Leute in diesem Beruf und nicht irgendwelche Leute, die 60 sind und eigentlich schon an der Rente sein wollen und sich dahinstellen und dieselbe PowerPoint aufrufen, die sie seit Beginn von PowerPoint benutzen und sich dann hinstellen und in den Unterricht reinkommen und sagen, so, was machen wir heute, welche Seite schlagen wir auf im Buch, lest die Seite durch, beantwortet die Aufgaben und dann wird es nicht mehr ausgewertet. Dann gehst du aus dem Unterricht raus und du hast nichts mitbekommen. Ob ich da jetzt gerade über einen Lehrer unserer Schule rede oder nicht, sei dahingestellt. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass mich im Schulsystem immer LehrerInnen weitergebracht haben, die einfach wirklich engagiert sind, die dabei sind, die sich Mühe geben. Da ist Herr Kabisch, glaube ich, das beste Beispiel für. Oder auch, ich habe Ihnen ein Kompliment gegeben. Nehmen Sie es an. Sie kritisieren es immer bei mir, jetzt müssen Sie es auch selber annehmen. Oder auch eben mein angesprochener Grundschullehrer, der wirklich ein so unfassbar toller Lehrer war, der, also einige der besten Erinnerungen, die ich jemals machen werde, sind in dieser Klasse entstanden. Sachen, die ich nie vergessen werde und das liegt eben zum Großteil an diesem Lehrer. Und es sollte aber eben nicht der Erfolg eines Kindes sollte nicht davon abhängen, wie toll einzelne Lehrpersonen sind. Und man sollte nicht einen Vorteil dadurch kriegen, was man bei dem einen Lehrer Unterricht hat, der einen dann eben fördert oder eine Lehrerin. Während andere LehrerInnen, denen ist das komplett egal. Die kommen, wie gesagt, in den Unterricht und machen da ihre Stunden, um dann hoffentlich bald in Rente zu gehen. Das ist einfach schade, weil da wird den Kindern so viel verbaut und da wird so viel zerstört, was eigentlich aufgebaut werden könnte.
Puh, das war jetzt viel. Hat noch jemand etwas beizutragen, bevor ich hier meine Liste abarbeite? Nein, okay, gut. Tja, wo fange ich an? Also, es sind ganz viele Sachen gesagt worden, die ich gar nicht alle einordnen kann und möchte, weil es sind ja auch persönliche Darstellungen. Ich habe den übrigens diese Kapitelmarke genannt, unsere Therapiestunde. Vielleicht trifft es das irgendwie so ein bisschen, weil das Gefühl habe ich gerade, was so gar nicht negativ gemeint sein muss und soll. Vielleicht fangen wir den letzten Punkt mal an, den dort erst angesprochen hat, Gehalt und Motivation. Also ich glaube nicht, dass das Monetäre alleine das Entscheidende wäre an der Stelle, sondern ich glaube, es hat auch viel mit Arbeitsbelastung zu tun. Und es würde schon helfen, wenn die Belastungen... warte ganz kurz, ich musste alle ganz kurz muten, jetzt darfst du.
Die haben mich gemutet.
Nee, dich nicht. Warum muten sie mich? Ich habe den Kanal gemutet,
weil Zensur!
Nein, weil diese Rückkopplung da war. Ich musste es, sorry.
Tut mir leid, ja.
Also, sag nochmal was.
Das wollte ich gar nicht sagen, aber ich finde schon, dass es ein Beruf ist, der im Vergleich zu anderen Berufen besser entlohnt werden sollte. Und natürlich, Arbeitsbelastung ist da auch ein Riesenthema und das eben, das haben wir auch schon gesagt, dass nicht ein Lehrer, eine Lehrerin für, keine Ahnung, 35 Kinder verantwortlich sein sollte. Aber reden Sie weiter, es tut mir leid.
Nee, danke für die Klarstellung, die war ja sehr, sehr wichtig an der Stelle. Das meine ich aber letztlich, die Arbeitsbelastung ist es. Und die Stundenvolumina wurden zwar gesenkt in den letzten Jahren, aber wir reden immer noch bei einer Vollzeitstelle an Gymnasien, jedenfalls jetzt im Land Brandenburg, von 25 Lehrerwochenstunden. Ja, das klingt jetzt erstmal wenig im Vergleich zu jemandem, der eine 40-Stunden-Woche hat, aber dann guckt man sich die Nebenbelastung an. Ja, auch wenn es keine aktuellen Studien gibt, die Studien, die es mal gab, die sagen, da kommen dann so 60, 70, manchmal 80 Wochenstunden schon raus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese G8, G9-Geschichte ist eine sehr subjektive Sache, glaube ich, am Ende. Ich wäre immer jemand, der befürworten würde, wenn das länger wäre und man mehr Zeit hätte, in der 11. Klasse einfach anzugleichen. Ich will aber auch sagen, die Statistiken sagen, die Ergebnisse in G9 sind schlechter als in G8. Was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass diese Phase, die in der 11. Klasse ist, nicht alle so nutzen. Also es wäre ja eine Chance zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr, wo ich angleichen kann, wo ich ein bisschen gucken kann, wo habe ich meine Schwächen und die gleiche ich aus. Das passiert leider nicht immer, jedenfalls sagen es die Statistiken. Gleichwohl das Prinzip mit G8 und Dauerdruck auch nicht das sein kann, was irgendwie dahinter steckt. Und dann wurde ganz richtig darüber gesprochen, die Schule muss mehr sein als nur Unterricht. Also an der Schule, an der ich mal gearbeitet hatte, die hatte als Motto, wir leben Schule. Ja, das klingt jetzt ein bisschen wie so ein Marketing-Claim, aber der Gedanke dahinter, glaube ich, ist ganz richtig. Dass es eben nicht nur sein sollte, du gehst um 8 Uhr in die Schule und gehst um, keine Ahnung, 15 Uhr nach Hause, sondern es muss ein bisschen drumherum gehen. Und da sage ich von der anderen Seite wiederum, auch dafür muss es Ressourcen geben. Denn in Land Brandenburg jedenfalls gibt es AG-Stunden nicht. Die haben die Schulen nicht. Dafür muss jemand Externes genommen werden. Woher kommt das dann? Frau Lazaridis hat heute über einen Ganztag gesprochen. Der Ganztag in Brandenburg ist tot, meiner Meinung nach, weil es wenig Ganztagsschulen gibt. Und wenn es sie gibt, ist es eine, Entschuldigung für den Ausdruck, eine Aufbewahrungsanstalt. Also da muss es ja auch irgendwie ein Konzept für geben, eine Idee dafür geben. Da gibt es sicherlich Schulen in Land Brandenburg, die das machen. Mir ist jedenfalls aber keine bewusst, wo das so richtig gut funktioniert. Also auch da viele offene Stellen. Und dann am Ende habt ihr auch über Leistungsbewertung gesprochen, diese Frage ja, eine Schule ohne Noten. Das finde ich persönlich, klingt alles sehr interessant und sollte man auch irgendwie mal probieren. Und die Ansätze, die Björn Nölte da angestellt hat, finde ich ganz richtig. Aber dafür muss man auch die rechtlichen Voraussetzungen wiederum schaffen. Und dieses von ihm benannte Master und Die, was er da als Idee vorhat, das leider muss man das so konkret sagen, widerspricht der aktuellen Rechtsnorm. Und er hat ja als Oberstufenkoordinator an der Schule, in der er gearbeitet hat, hat er was gemacht, was gegen das Recht verstoßen hat. Dafür hat er auch ordentlich Ärger bekommen. Also dafür muss man immer die rechtlichen Normen schaffen. Und da bin ich nicht so sicher, ob das wirklich gewollt ist. Die KMK möchte in irgendeine Richtung. Ich sehe die Bewegung nicht. Also um es mit einem Beispiel mal abschließend zu machen, in diesem Schuljahr war aufgrund von Corona, wurden die Klassenarbeiten reduziert. Es gab noch eine Klassenarbeit pro Jahrgangsstufe und die nur 45 Minuten. Die Rückmeldung war super, Entlastung für alle Seiten. Beibehalten hat man es nicht. Man ist ja zum Alten zurückgekehrt. Warum auch? Warum soll man das wieder den Schulen frei halten? Also es ist nur mal so ein Beispiel, wo man erkennen kann, dass, glaube ich, Bildungsprozesse ja nicht von oben gesehen werden sollten, sondern als Gemeinschaft und vielleicht als gemeinsamen Blick. Und das ist das, was ich vielleicht abschließend noch hinzuwenden wollte. Gibt's von eurer Seite aus noch irgendetwas? Sonst spiele ich den Ball nochmal kurz zu Hans. Hans, ist für dich noch irgendwas gewesen, was du noch ergänzen möchtest, was du noch irgendwie neu gesehen hast? Sonst würde ich dann langsam, so ganz langsam mal Richtung Schluss kommen.
Ach, ich fand das alles wirklich extrem spannend, weil, wie gesagt, ich sehe es aus einer früheren Schülerperspektive, dann aus der Perspektive des Lehramtsstudenten, dann später aus der Elternperspektive. Und das ist jetzt sozusagen ein Praxisbericht aus der Gegenwart, den ich wirklich faszinierend finde. Und wo ich finde, es gibt so ein paar, und auch mit dem, was unsere Gäste gesagt haben, es gibt so ein paar Merkposten, die man einfach festhalten muss. Erstens, Schule ist keine Molkerei, wo man Milchtüten befüllt, und Schülerinnen und Schüler sind keine Milchtüten, die befüllt werden dürfen, sondern Schule ist ein sozialer Raum, in dem es um Lernprozesse der ganz unterschiedlichen Art gehen muss, mit sehr unterschiedlichen Beteiligten, mit Lernenden, mit Lehrenden, mit Lernenden, die dann auch wieder gleichzeitig Lehrende sind. Also sozusagen situativ die Rollen und die Aufgaben wechseln. Das befördert, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung und diese Lernprozesse. Und zu der Frage G8, G9, zu meiner Schulzeit war völlig klar, es war G9, also Abitur nach der 13. Klasse. Ich bin sehr froh, und ich habe dann später eben erlebt, was los ist an Schulen, wo G8 war. Ich bin sehr froh, dass ich persönlich diese 13 Jahre hatte und meinen Mitschülern, ich war auf einer reinen Jungschule, ist das ähnlich gegangen. Ich bin auch sehr froh, dass ich dann im Anschluss im Studium mich an der Uni unfassbare 8 Jahre bewegen konnte. Von denen waren 3 Jahre Hochschulpolitik. Aber die Möglichkeit hat dazu geführt, dass ich diese Zeit genutzt habe in einer Art und Weise, die mir später dann bis heute, finde ich, genutzt hat. Weil die Zeit da war, Verschiedenes auszuprobieren, Dinge zu entwickeln und einfach zu wissen. Und das ist sozusagen mein Motto für alle Bildungsprozesse und überhaupt fürs Leben, wenn man so will. Ich glaube, die Dinge entwickeln sich am schnellsten, wenn man ihnen die nötige Zeit gibt.
Sehr schön, Hans. Jetzt hast du uns noch den Folgentitel gerade beschert, wie gerade hier per Abstimmung bestimmt wurde. Eigentlich sollten die ganzen Sommerfolgen ganz neutral heißen, aber ich habe es natürlich gleich geändert. Schule ist keine...
Es muss sein.
Keine Molkerei. Das ist ein sehr schöner Begriff. Herzlichen Dank dafür. Oh, schon dafür war es das wert am Ende. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Wir wollten.
Immerhin.
Ja. Hans aber noch mehr als nur das, aber gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Eine Stunde 36 sind wir gerade, fast 37. Wir wollten eine Stunde leisten. Naja, so ist es halt bei uns. Gibt es halt zum Abschluss nochmal eine richtig schöne Folge, die ja auch vielleicht einen anderen Aspekt hatte als sonst. Insofern, wer diese Folge durchgehört hat, kann sich freuen. In 4 Wochen gibt es dann die nächste reguläre Folge schon. Ja, so ist das nun mal am Ende der Ferien. Ich will zum Schluss nochmal darauf verweisen, wir haben es lange nicht gesagt, dass natürlich alles, was unseren Podcast betrifft, Unterstützung betrifft, immer in den Shownotes zu finden ist. Ja, JS, da sind die Shownotes. Und ich will nochmal sagen, im letzten Podcast wurde sich darüber lustig gemacht, aber ich will es nochmal gesagt haben, denkt daran, welchen Podcast-Player ihr benutzt und was ihr da verwendet.
Ich muss jetzt ganz nochmal sagen, es wurde sich nicht drüber lustig gemacht. Nein, ich habe lediglich über ihre Art, das anzumoderieren, habe ich vielleicht etwas geschmunzelt, aber an sich, bitte benutzt kein Spotify. Spotify ist scheiße.
Danke.
Aber ich habe mich nicht über sie lustig gemacht. Das möchte ich nur mal sagen.
So schön prägnant, wie du es gerade gesagt hast, hätte ich es auch gar nicht auf den Punkt bringen können. Insofern, das ist ja schon vielleicht die Leistung schlechthin. Insofern, wir hören uns in 4 Wochen wieder. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer oder habt einen schönen Sommer. Bleibt gesund, passt auf bei diesen ganzen Corona-Wellen, die auf uns zurollen, was da noch alles kommt. Und apropos Corona, vielleicht ist das auch die Verbindung zur nächsten Folge, bei der wir in einer regulären Folge vielleicht auch wieder mal Corona im Fokus haben müssen, weil da kommt vermutlich ein ganz heißer Herbst. Macht's gut, bleibt politisch, und im Outro hören wir ja einen kleinen, na, wie auch immer, satirischen Blick auf Schule. Ein Aspekt davon hatte, glaube ich, LZ vorhin richtig genannt. Also macht's gut, danke fürs Hören.
Ihr habt gerade die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts gehört. In dieser Sommerreihe schauen wir uns 3 Themen an, die Deutschland bewegen. Soziale Ungleichheiten, Bildung und Digitalisierung. Immer alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Später können sie gerne auch nachgehört werden. Das ist unser Geschenk an euch für diesen Sommer. Hört rein, bleibt politisch und bis bald.
Ich habe mal das Witzigste, also wenn Sie immer noch glauben, unser Schulsystem ist super, versuchen Sie mal einem Gast aus dem Ausland das deutsche Schulsystem zu erklären. In nur ein paar Sätzen. Also dann müssen Sie anfangen. Wir fangen ja an mit einer Grundschule. Grundschule geht ja für gewöhnlich bis zur 4. Klasse. Ab der 5. Klasse geht man dann auf die weiterführende Schule. Sei denn, man wohnt in Brandenburg oder in Berlin, weil da geht die Grundschule bis zur 6. Klasse. Das heißt, ab der 7. Klasse geht man dann auf die weiterführende Schule. Es gibt also verschiedene Grundschulen in diesem Land, in unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichen Längen. Und die weiterführende Schule, ja, das ist dann auch nicht eine weiterführende Schule. Nein, das könnte die Hauptschule sein, die aber nicht mehr so heißt. Nämlich die heißt jetzt Regelschule. Ist eine Hauptschule, aber heißt jetzt Regelschule. Dann gibt es noch eine Realschule, die geht häufig in einer Gemeinschaftsschule auf. Gemeinschaftsschule ist so eine Schule, da sind eigentlich alle Formen drin. Wenn Sie das aber nicht wollen, weil da auch die Armen sind, dann schicken Sie Ihre Kinder aufs Gymnasium. Wenn Ihre Kinder aber aufs Gymnasium gehen, kann es sein, dass Sie auf ein Gymnasium gehen, was G8 hat. Es gibt aber auch andere Schulen, die gehen wieder bis G9. Es gibt aber auch Schulen, die können sich das aussuchen. Währenddessen können Sie G9, G8, G6, man weiß es nicht. Hör mal, spätestens am 5. Satz sagst du doch, ach, guck mal, ein Eichhörnchen. Wer hat sich das System ausgedacht?